Ich werde wieder Schriftsprache versuchen zu sprechen. Schweizer haben ja das Problem, dass sie eine Sprache reden, die sie nicht schreiben können, und eine Sprache schreiben, die sie nicht sprechen können. Und dann versuchen wir es trotzdem mal so zwischendurch. Die 10 Plagen Ägyptens sind ja beim letzten Bibelstudientag mit Genesis, 1. Mose, fertig geworden. Jetzt kommt das 2. Buch Mose. Ich lese ein paar Verse aus Kapitel 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda. Issachar, Zebulon und Benjamin. Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und es waren aller Seelen, die aus den Ländern Jakobs hervorgegangen waren, 70 Seelen. Und Josef war in Ägypten. Und Josef starb. Und alle seine Brüder und dasselbige ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns klug gegen dasselbe handeln, dass es sich nicht mehre und es nicht geschehe, wenn Krieg eintritt, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage und wider uns streite und aus dem Land hinaufziehe. Und sie setzten Fronvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Aber so wie sie es drückten, also mehrte es sich und also breitete es sich aus. Und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter hielten die Kinder Israel mit Härte zum Dienst an. Und sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln und durch allerlei Dienst auf dem Feld. Neben all ihrem Dienst, zu welchem sie sie anhielten, mit Härte. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen der Name der einen Schifra und der Name der anderen Pua war, und sagte: Wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und ihr sie auf dem Geburtsstuhl seht, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, und wenn eine Tochter, so mag sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten zu ihnen gesagt hatte, und erhielten die Knäblein am Leben. Und der König von Ägypten rief die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum habt ihr dieses getan und die Knäblein am Leben erhalten? Und die Hebammen sprachen zum Pharao: Weil die hebräischen Frauen nicht sind wie die ägyptischen, denn sie sind kräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, so machte er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao all seinem Volk und sprach: Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen. Jede Tochter aber sollt ihr leben lassen. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, dass er schön war, und verbarg ihn 3 Monate. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästlein von Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz und mit Pech und legte das Kind da rein und legte es in das Schilf am Ufer des Stromes. Und seine Schwester stellte sich von ferne, um zu erfahren, was ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um an dem Strom zu baden, und ihre Mädchen gingen an der Seite des Stromes. Und sie sah das Kästlein mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und sie öffneten es und sah das Kind, und siehe, der Knabe weinte. Und es erbarmte sie seiner, und sie sprach: Von den Kindern der Hebräer ist dieses. Und seine Schwester sprach zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und dir eine säugende Frau von den Hebräerinnen rufen, dass sie dir das Kind säuge? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Gehe hin. Da ging die Jungfrau hin und rief das Kindes Mutter. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und säuge es mir. Und ich werde dir deinen Lohn geben. Das Kind und säugte es, Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr zum Sohne. Und sie gab ihm den Namen Mose und sprach, denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. Bis dahin. Ich habe als ersten Titel gesetzt auf dem Blatt, vom Buch Genesis zum Buch Exodus. Mose hat ja alles, was er aufgeschrieben hat, in 5 Bücher eingeteilt. Und diese Einteilung ist nicht von ungefähr. 1. Mose beginnt nämlich mit Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung. Psalm 19 erklärt das ja so: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. 1. Mose 1 beginnt also mit der Schöpfung, mit der Herrlichkeit Gottes. Aber das Buch endet mit dem Verhängnis des Todes und der Entfremdung in Ägypten. 1. Mose 50, 26. Und Josef starb 110 Jahre alt. Und sie balsamierten ihn ein und legten ihn in eine Lade in Ägypten. Ein krasser Verlauf von oben nach unten. Wie kommt es zur Entfremdung des Menschen unter dem Verhängnis des Todes? Das erklärt das Buch Genesis in 1. Mose 3, wo wir den Sündenfall finden. 1. Mose 3 bildet den Wendepunkt in diesem Buch und zeigt, warum es zu diesem Verfall kommen konnte. Das zweite Buch Mose beginnt genau da, wo das erste geendet hatte. Nämlich mit Israel als Nation in der Entfremdung in Ägypten unter dem schrecklichen Verhängnis des Todes. Alle Knaben sollten getötet werden. Aber das Buch endet mit der Herrlichkeit Gottes. Ganz ausdrücklich, nämlich nach dem Bau der Stiftshütte, kam die Wolkensäule Gottes. Und Mose beschreibt das so, 40, 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. So haben wir genau den umgekehrten Verlauf im zweiten Buch Mose. Und wo liegt der Wendepunkt? Der Schlüssel ist 2. Mose 12. Die Erlösung durch das Blut des Lammes, das Passa. Das ist die Antwort auf den Wendepunkt des Sündenfalles im ersten Bibelbuch. Übrigens, Opfer werden im ersten Buch Mose in einer Vielzahl erwähnt, ab Kapitel 3. Nie wird in Verbindung mit den Opfern das Blut genannt. Erst hier in 2. Mose, in Verbindung mit dem Passa-Opfer, aber da dann so ausdrücklich, sie müssen das Blut des Opfers an die Türen, an die Türpfosten streichen. Gott sagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch schonend vorübergehen. 2. Mose 12, 12. Und das einfach darum, weil das zweite Buch Mose ist das Buch der Erlösung par excellence. Es zeigt uns, wie ist Erlösung möglich? Wie kann der Mensch aus der Entfremdung nach Hause kommen? Und tatsächlich, das zweite Buch Mose endet ja mit dem Haus Gottes, mit der Stiftshütte. Kapitel 25 bis 40. Wie kommt der Mensch aus der Entfremdung nach Hause? Das ist ein hochaktuelles Thema heute in unserer Gesellschaft. Nicht nur für Asylanten. Die merken etwas von diesem verhängnisvollen der Entfremdung, wo man nicht integriert ist, nicht zu Hause ist. Aber viele Menschen, die hier eigentlich zu Hause wären, sind nicht zu Hause, sind entfremdet und empfinden das auch. Aber es ist die Entfremdung von Gott. Und es wird uns hier gezeigt, wie man nach Hause kehren kann. Übrigens, das Wort Elend ist auch ein interessantes Wort. Ursprünglich bedeutete das Land, Land, ja? Elend, ohne Land. Der Mensch, der keine Heimat hat, ist ein elender Mensch. Und so wird eben in 2. Mose gezeigt, wie das tiefste Elend des Menschen durch das Blut des Lammes gewendet werden kann. Nun, wenn wir an 2. Mose herangehen, dann können wir das auf ganz verschiedene Arten tun. Darum unser nächster Titel: Verschiedene Auslegungszugänge. Auf Englisch haben wir das schöne Wort Approach. Und das habe ich versucht, jetzt eher wiederzugeben mit dem deutschen Wort Zugang. Man spricht doch ein frischer, neuer Zugang zur Apostelgeschichte. A fresh approach to the Acts of the Apostles. Und ich habe lange gemeint, wir haben im Deutschen kein so tolles Wort. Und jetzt vor kurzem, in einem Vortrag, hat jemand das Wort Zugang erwähnt. Da fiel mir auf, das ist genau das Wort Approach. Also, wir machen einige Approaches, verschiedene Zugänge zum 2. Buch Mose. Ich habe das mal so eingeteilt: ein praktischer Zugang, ein prophetischer Zugang, ein historischer Zugang. Die Reihenfolge ist nicht unbedingt die optimale. Man könnte eigentlich mit dem historischen beginnen. Das ist ja eigentlich ganz wichtig, dass man die Bibel, bevor man Übertragungen macht, einfach mal so liest und schaut, was steht da? Wir denken vielleicht, das ist doch ganz selbstverständlich, man liest doch alles so, einmal was da steht. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Und einen großen Dienst haben uns besonders die Reformatoren geleistet. Denn in der Zeit vor der Reformation war die Christenheit so dadurch gekennzeichnet, man wollte immer einen anderen Sinn hinter den Wörtern suchen und hat gar nicht mal zuerst mal gelesen, was da steht. Darum die Reformatoren haben zurück zur Schrift aufgerufen und die haben begonnen, wieder mal die Bibel zu lesen, so was da eigentlich steht. Aber dann kam in der Theologiegeschichte die Bibelkritik auf, und gerade in den Kirchen, die aus der Reformation gekommen sind. Und die hat alles wieder kaputt gemacht, und die haben dann die historisch-kritische Methode entwickelt. Und damit meinten sie, eigentlich ist die Bibel voller Fehler, aber wir müssen mal herausfinden, was eigentlich das Ursprüngliche und das Richtige war und was wir davon eben irgendwie heraussäubern müssen. Und da hat man dieses hochgestochene Wort historisch-kritisch entwickelt. Aber wenn wir kämpfen gegen historisch-kritische Methode, die eigentlich weder historisch ist und kritisch ist sie auch nicht im gesunden Sinn, dann stellen wir entgegen die historisch-grammatische Methode. Und das war das, was die Reformatoren meinten. Einfach mal lesen, was steht da. Und wenn wir das verstanden haben, dann fragen wir uns, was bedeutet das jetzt für mich und für mein Leben? Das ist ganz entscheidend. Denn wir können nicht nur einfach lesen, was da steht. Gewisse Menschen interessieren sich mehr für Geschichte, andere weniger. Aber jetzt wollen wir uns fragen, was bedeutet das für uns? Und das ist eben der Zugang praktisch. Wir machen eine Übertragung für uns, für uns Christen heute. Aber wir stellen fest, dass die Geschichten des Alten Testamentes immer auch noch eine prophetische Bedeutung haben. Was ja auch hervorgeht aus 1. Korinther 10, wo der Apostel Paulus erklärt, wie all das, was Israel in der Wüste erlebte, das hat einen prophetischen Sinn. Gut, und so wollen wir auch diesen prophetischen Zugang versuchen. Wir beginnen jetzt doch mit dem Historischen, historisch-grammatisch. Warum wird uns hier diese Geschichte über Israel und Ägypten erzählt? Das ist ganz wichtig in Verbindung mit dem 1. Buch Mose. Wir schlagen auf Kapitel 15. Wir haben ja die Erzväter studiert an den vergangenen Bibelstudientagen. Abraham hat von Gott Zusagen bekommen für seine Nachkommenschaft. Und in Kapitel 15, Vers 13 hat Gott ihm Folgendes geoffenbart. Und er sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird. in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Vers 18, an selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Wir sehen hier, Gott hat im ersten Buch Mose bereits die Geschichte Israels vorgezeichnet. Die Nachkommenschaft Abrahams würde in der Entfremdung leben müssen. Und da würden sie schließlich auch unterdrückt werden. Aber Gott hat bereits vorausgesehen, den Tag, wo sie einmal mit großer Habe aus diesem Land herausgehen würden, in der vierten Generation, und dann sollten sie nach Kanaan kommen. Denn dieses Land Kanaan hatte Gott ja Abrahams Nachkommenschaft zugesagt. Nun, das zweite Buch Mose zeigt uns die Erfüllung der Verheißung Gottes in 1. Mose. Das ist schon mal ein erster Sinn, warum wird diese Geschichte beschrieben. Gottes Zusagen erfüllen sich. Es hat sich so erfüllt. Und weiter sehen wir, warum eigentlich Israel erst später einmal dann das Land Kanaan in Besitz nehmen sollte. Gott hat gesagt, die Sünde der Amoriter, Vers 16, ist bisher noch nicht voll. Die Amoriter waren das Hauptvolk der verschiedenen kanaanitischen Stämme im Land. Gott sagt, ihre Sündenschuld hat noch nicht das Vollmaß erreicht. Es gab also für die kanaanitischen Völker noch länger Gnadenfrist. Und dann einmal in der vierten Generation sollte der Exodus stattfinden und dann würden die Kanaaniter durch das Volk Israel gerichtet werden. Also Gott hat wirklich diesen Kanaanitern Chance gegeben zur Umkehr. Abraham, Isaak und Jakob waren gewissermaßen Missionare im Land. Und die haben gemerkt, was da los ist. Abraham wird hier bezeichnet als, von den Hethitern im Land Kanaan, wurde er bezeichnet als, du bist ein Fürst Gottes unter uns. 1. Mose 23, Vers 6. Die wussten, was diese Leute auf sich hatten. Das war ein Zeugnis für die Kanaaniter. Die hatten Gelegenheit, von ihrem Spiritismus, von ihrem Götzenkult, von ihrer Magie und so weiter umzukehren, von ihren Kinderopfern umzukehren und Buße zu tun. Aber es sollte eine beschränkte Gnadenfrist sein und dann käme das Gericht. Und nun zeigt uns das zweite Buch Mose, wie Israel eben auszieht, um schließlich das Gericht, das göttliche Gericht über die Kanaaniter zu bringen. Damit sich dann auch die Verheißung an Abraham erfüllen sollte, das Land Kanaan gebe ich deiner Nachkommenschaft. Man muss sich fragen, warum hat Gott das zugelassen, dass die Ägypter Israel so grausam unterdrückten? Und man denkt, ja, es war einfach so. Aber der Schlüssel wird uns gegeben in Hesekiel 20, denn dort wird klar, dass die Israeliten, die Nachkommen von Abraham, die ja den einen wahren Gott kannten, dass die selber in Götzendienst verfallen waren, in Ägypten. Hesekiel 20, ich lese ab Vers 7. Ich bin der Herr, euer Gott. An jenem Tag erhob ich ihnen meine Hand, dass ich sie aus dem Land Ägypten führen würde, in ein Land, welches ich für sie erspäht hatte, das von Milch und Honig fließt. Die Zierde ist es von allen Ländern. Das können die Israelreisenden bestätigen. Und ich sprach zu ihnen, wer werfet ein jeder die Scheusale seiner Augen weg und verunreinigt euch nicht mit den Götzen Ägyptens. Ich bin der Herr, euer Gott. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale seiner Augen weg und von den Götzen Ägyptens ließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Aber ich handelte um meines Namens willen, auf dass er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, in deren Mitte sie waren, vor deren Augen ich mich ihnen kundgegeben hatte, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Und ich führte sie aus dem Land Ägypten und brachte sie in die Wüste. Und so weiter. Hier wird klar, Israel hat Götzendienst getrieben in Ägypten. Die haben also diesen abscheulichen Wahn Ägyptens übernommen. Und Gott hat deshalb Israel unterdrücken lassen, damit sie dadurch zur Einsicht kämen, durch Not zur Einsicht kämen, was sie eigentlich getan haben. Sie haben den einen wahren Gott aufgegeben und haben sich den Naturgöttern zugewandt. Das, was in unserer Kultur heute geschieht, das Abendland hat den einen wahren Gott gekannt und heute sind Massen daran, ihm den Rücken ganz eindeutig zuzuwenden, um sich Naturkräften, der Verehrung der Natur, Retour à la Nature, gemäß dem Aufruf von Rousseau, um sich dem zu widmen. Wir sehen also heute diesen massiven Abfall, genau das, was Israel getan hat in Ägypten. Aber deswegen kam Israel unter das göttliche Gericht. Und die Sklaverei in Ägypten war also nicht einfach, weil die Ägypter so böse waren, sondern weil Israel böse war. Und Gott hat die Bosheit dieses Volkes Ägypten damals benutzt als Zuchtrute für Israel. Aber wir sehen hier schon die Urwurzeln des Antisemitismus. Antisemitismus durchzieht die Jahrtausende der Geschichte. Und hier ist Israel zum ersten Mal ein Volk geworden. Die Großfamilie Abrahams, 1. Mose, wird hier am Anfang von Exodus, 2. Mose, ein Volk. Und von Anfang an finden wir den Antisemitismus. Und es war nicht das letzte Mal, sondern 3500 Jahre Antisemitismus bis heute. Und Antisemitismus ist etwas ganz Irrationales. Aber es ist im tiefsten Ursprung dämonisch, teuflisch. Und geht eigentlich zurück auf die Wurzeln in 1. Mose 3, Vers 15. Dort hat Gott nach dem Sündenfall zur Schlange gesagt, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau. Und von Eva wird ein Nachkomme erscheinen, der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Das ist das Brotevangelium, das Urevangelium. Satan wusste, einmal wird ein Nachkomme erscheinen, der wird mir den Kopf zertreten. Und die weitere Offenbarung im Buch Genesis, 1. Mose, zeigt dann, dieser Same sollte einmal durch das Volk Israel kommen. Und so hat Satan einen Hass auf Israel entwickelt, von Anfang an, weil er wusste, der Same, der Nachkomme wird kommen aus Israel und er wird mir den Kopf zertreten. Das muss ich verhindern. Und wie kann er das? Indem er Israel vernichtet, noch bevor er kommt. Und so hat Satan versucht, durch die ganze Geschichte hindurch Israel zu vernichten. Wir können jetzt aufzählen, was die Assyrer getan haben, was die Babylonier getan haben, die Perser, die Griechen. Vielleicht die Perser noch als ein besonderes Beispiel. Haman im Buch Esther wollte das ganze jüdische Volk von Indien bis Äthiopien ausrotten, damit der Same nicht kommen könnte. Aber Haman wusste das nicht. Das war ein Hass, aber der war irrational, weil er ferngesteuert war. Und so könnte man weiterfahren, durch die Jahrhunderte, bis dann der Same doch geboren wurde in Bethlehem, Matthäus 2, Und da versuchte der Drache noch einmal zuzuschlagen und hat alle Kinder in Bethlehem und Umgebung ermorden lassen. Aber er konnte den Samen nicht erwischen. Und wohin ging er? Nach Ägypten. Nach Ägypten konnte er ausweichen. Und schließlich am Kreuz von Golgatha hat dann Herr Jesus der Schlange den Kopf zertreten. Aber Satans Hass ist auf dieses Volk geblieben. Denn schließlich ist aus diesem Volk dieser Same gekommen, der ihm auf Golgatha den Kopf zertreten hat. Und dieser Hass hat nicht mehr aufgehört. Und er kann nicht aufhören. Die ganzen Judenverfolgungen der letzten 2000 Jahre bis zur Vernichtung im Dritten Reich, das ist alles Folge Hass auf Israel, weil aus diesem Volk dieser Erlöser gekommen ist. Und die Linken in unserer Gesellschaft, die lehnen Antisemitismus ab. Aber das ist nur eine Täuschung. Denn sie reden gegen Antisemitismus, aber sie reden nicht gegen Anti-Israelismus. Anti-Israelismus ist nur eine Variante von Antisemitismus. Anti-Judaismus ist nur eine Variante von Antisemitismus. Und alles geht zurück auf die Schlange in Eden. Und das ist der Hintergrund dieser schrecklichen Unterdrückung schon da in 2. Mose am Anfang. Aber Israel musste es erdulden als Zucht von Gott. Weiter, der Lohn für die geleistete Arbeit sollte erst am Ende ausbezahlt werden, damit er in vollem Maß für den goldenen, transportablen Tempel eingesetzt werden konnte. Nicht wahr? Gott hatte ja schon Abraham gesagt, sie werden mit großer Habe ausziehen. Das war schon im Programm drin. Dadurch, dass Israel so lange unter Sklaverei stand, da haben sie keinen Lohn bekommen. Hätten sie einen Lohn vorzu bekommen, dann hätten sie das Geld aufgebraucht. Aber Gott hat quasi ein Bankkonto errichtet. Er wusste, am Schluss wird es dann ausbezahlt werden. Und damit sie das dann fürs Richtige einsetzen. Und so 2. Mose 3, wollen wir gleich aufschlagen. Vers 21, als Gott Mose im Dornbusch erschienen war, den Auftrag bekommen hat, Israel herauszuführen, da sagte Gott, und ich werde diesem Volk Gnade geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht leer ausziehen. Und es soll jede Frau von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Geräte und goldene Geräte und Kleider fordern. Und ihr sollt sie auf eure Söhne und eure Töchter legen und die Ägypter berauben. Das war nicht ein eigentlicher Raub, sondern das war der Lohn. In 2. Mose 12 sehen wir dann, wie sich das erfüllt hatte. In 11 Vers 2 wird schon nochmals darauf hingewiesen. Und dann 12, 35, in der Passanacht. Und die Kinder Israel taten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne Geräte und goldene Geräte und Kleider. Und der Herr gab dem Volk Gnade in den Augen der Ägypter und sie gaben ihnen das Geforderte und sie beraubten die Ägypter. Wofür braucht ein Volk, das durch die Wüste geht, Gold und Silber? Das erklärt uns das 2. Buch Mose 25 bis 40. Um Gott ein Heiligtum in der Wüste zu bauen, um dem allein wahren Gott zu dienen, anstatt den Götzen in Ägypten. Wenn man das so sieht, dann sieht man das Abgerundete des 2. Buches Mose. Das Volk soll nach Hause, um nicht mehr den Götzen, sondern dem einen wahren Gott zu dienen. Die 10 Plagen waren ein Gericht an den Göttern Ägyptens. Ich lese Kapitel 12, Vers 12. Da geht es um die 10. Plage. Und Gott sagte, und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlagen. Vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens. ich der Herr. Ein Gericht an den Göttern Ägyptens. Nicht an den Götzen Ägyptens. Der Götzendienst in den Religionen hat zwei Gesichter. Einerseits ist Götzendienst und andererseits Götterdienst. Die Götzen, das sind die stummen Figuren. Da kann man Fußball spielen damit und es geschieht nichts. Es wird immer wieder betont im Alten Testament, diese Götter sind nichts. Sie können weder Gutes noch Böses tun. Es ist einfach Materie. Aber es wird andererseits gezeigt, das haben wir heute Morgen gelesen, in 1. Korinther 10 wird erklärt, dass das, was die Heiden opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen. Das heißt, wirkliche geistliche Mächte der Bosheit verstecken sich hinter diesen Figuren und das sind die Götter Ägyptens. Diese gefallenen Engel, die Ägypten beherrscht haben, und zwar sehr direkt über den Pharao. Der Pharao wurde immer betrachtet als Inkarnation des Sonnengottes, Ra. Darum hieß er Pharao. Oh. Das war also, der wurde quasi identifiziert mit diesem Engelfürsten. Er war gewissermaßen jeweils besessen von diesem Engelfürsten. Und so war Ägypten beherrscht durch diese Götter. Aber Gott übte Gericht an ihnen, um ihnen zu zeigen, wer der wahre Gott ist. 2. Mose 18, da finden wir einen Ausspruch von dem heidnischen Schwiegervater von Mose, Jethro, der den wahren Gott kannte. Und er sagt dort, 18, Vers 10, und Jethro sprach, gepriesen sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk errettet hat unter der Hand der Ägypter hinweg. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Denn in der Sache, worin sie in Übermut handelten, war er über ihnen. Jethro hat erkannt durch die 10 Plagen, dass der Gott Israels der wahre und einzige Gott ist, der größer ist als die Götter Ägyptens. Also darum müssen wir uns sehr genau diese Plagen ansehen. Warum genau diese Plagen und nicht anders? Wir haben ja jetzt den historischen Zugang hier vorzubereiten. Wir wollen uns also auf dem Hintergrund der Ägyptologie, der Beschäftigung mit Ägypten als historischem Volk, da wollen wir uns Fragen stellen, was diese Plagen denn zu bedeuten hatten. Dieses Gericht an den Göttern Ägyptens sollte Israel Erkenntnis des einen wahren Gottes geben. 2. Mose 6, Vers 7. Und ich will euch annehmen, mir zum Volk, und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, Jahwe, also der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. 10, Vers 2. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Aber auch die Ägypter sollten Gott erkennen, den einen wahren Gott. 2. Mose 7, Vers 5. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jahwe bin, der Herr. So auch in Vers 17. So spricht der Herr, daran sollst du, also der Pharao, erkennen, dass ich Jahwe bin. Und dann auch noch in Kapitel 8, Vers 10. Und wir sehen, der wahre Gott wird Jahwe genannt. Nun ist es wichtig, in der Bibel ist das der Eigenname des wahren Gottes. Der Ausdruck Gott, Elohim, wird in der Bibel ja auch verwendet in Verbindung mit falschen Göttern. Aber Jahwe, das ist der Eigenname des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dieser Name kommt übrigens im Alten Testament etwa 7000 Mal vor. Viel mehr als der Begriff Gott, Elohim, kommt über 2000 Mal vor im Alten Testament. Das hebräische Wort für Gott. Es gibt ja noch Varianten dazu, aber sehen wir deutlich weniger. Und gerade hier im zweiten Buch Mose wird uns in der klassischen Stelle erklärt, was dieser Name eigentlich bedeutet. Yahweh. Auf Hebräisch geschrieben J-H-W-H. 2. Mose 3. Da erscheint ja Gott dem Mose im Dornbusch. Mose fragt, wenn ich dann gehe zu den Israeliten und die sagen, was ist der Name von dir? Was soll ich dann sagen? 2. Mose 3, Vers 14. Da sprach Gott zu Mose. Ich bin, der ich bin. Und er sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Ich muss jetzt erklären, Yahweh, habe ich gesagt, J-H-W-H. Man schreibt nur Konsonanten. Die drei Konsonanten H-W-H sind auf Hebräisch die Wurzel für das Verb sein. Das J davor, das ist einfach eine Bildung, die anzeigt, es ist ein Hauptwort. Eine Nominalbildung, sagt man. Also es ist das Wort sein drin. Und darum sagt Gott, ich bin. Habe ich zu euch gesandt. Und Gott erklärt damit eigentlich, was die Bedeutung dieses Namens Yahweh ist. Des Eigennamens des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Echje, Asher, Echje. Ich bin, der ich bin. Diesen Satz kann man, weil das hebräische Zeitsystem ganz anders ist als auf Deutsch, kann man auf 9 verschiedene Arten übersetzen. Ich bin, der ich bin. Oder auch, ich bin, der ich war. Oder ich bin, der ich sein werde. Man kann aber auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich bin. Ich werde sein, der ich war. Aber es ginge auch, ich war, der ich war. Ich war, der ich bin. Ich war, der ich sein werde. Der langen Rede kurzer Sinn, ich bin der Unveränderliche. Der einfach ist, der nie ins Dasein gekommen ist. Ich war bei den Ägyptern, spielt das eine große Rolle, die ganze Entstehung der verschiedenen Götter. Wie die entstanden sind. Da haben die große philosophische Spekulationen angestellt. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Er ist unwandelbar. Er ändert sich nie. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und damit ist er auch der Treue. Denn dann dürfen wir wissen, was er früher gesagt hat, das gilt dann auch heute noch. Und das sehen wir. Gott hat Abraham Dinge versprochen, die sind dann in Erfüllung gegangen, in 2. Mose. Und diese Dinge sind immer noch gültig. Gerade die Landansprüche, die gelten heute noch. Denn Yahweh hat es gesagt. Und er ist damit auch der Einzige, der über Raum und Zeit steht. Die Bibel zeigt, dass auch die Engelmächte der Raum und Zeit unterworfen sind. Satan ist nicht allgegenwärtig. In Hiob 1 sagt Gott, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Dauernd auf Weltreise, aber nicht überall gleichzeitig. Darum braucht er auch ein ganzes Heer von Engeln, um seine Aktion über die ganze Erde voll durchorganisiert durchziehen zu können. Er kann auch nicht die Zukunft unfehlbar voraussagen. In Daniel 10 zum Beispiel entschuldigt sich ein Engel, dass er 3 Wochen Verspätung hatte, um zu Daniel zu kommen. Sagt, ich war 21 Tage, stand mir der Fürst Persiens entgegen und ich konnte erst kommen, seit dann Michael mir geholfen hat und ich den Sieg davon trug. 3 Wochen Verspätung. Gott hat nie Verspätung. Er steht über Raum und Zeit, darum ist er allgegenwärtig und er ist allwissend und darum ist die biblische Prophetie im Gegensatz zu der Prophetie in den Religionen perfekt. Über Jahrtausende hinweg. Und darum ist die Prophetie der Bibel ein so ganz wichtiger Beweis dafür, dass aus diesem Buch Yahweh der einzig wahre Gott spricht. Und er sagt auch in Jesaja 42, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Ich schlage das schnell auf, Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Yahweh, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Prophetie ist der Beweis dafür, wer Yahweh ist. Ja, jetzt haben wir also mal den historischen Aspekt, den historischen Zugang gesehen. Wir gehen zum prophetischen über. Wie gesagt, die Reihenfolge, das ist, kann man aus didaktischen Gründen drehen, wie man will. Prophetisch. Das zweite Buch Mose beginnt ja damit, Israel unter Fremdherrschaft. Unter Druck. Nun, vor 2000 Jahren, das war vor 3500 Jahren, aber vor 2000 Jahren war das mit Israel auch so. Sie waren unter Fremdherrschaft unter den Römern. 2. Mose 1 entspricht also sehr schön Lukas 2, wo der Kaiser Augustus über Israel regierte. Damals in Ägypten wurde dann der Erlöser geboren. 2. Mose 2, Vers 2. Mose. Aber damals, vor 2000 Jahren, wurde Lukas 2, Matthäus 2, der Erlöser geboren. In 2. Mose 2 liest man, wie Mose, der Erlöser, damals aufwuchs. In Lukas 2, 40 und 52 sehen wir, wie der Herr Jesus als Mensch aufwuchs. Als Mose dann groß geworden war, 2. Mose 2, Vers 11, sah er nach dem Wohl seines Volkes. Als der Herr Jesus groß geworden war, Lukas 3 und folgende, 1 und folgende, da begann er in ganz Israel umherzureisen, nach dem Wohl seiner Brüder zu sehen. Damals haben dann allerdings seine Brüder, also die Volksgenossen Moses, seine Herrschaft abgelehnt. 2. Mose 2, Vers 14. Wer hat dich zum Obersten über uns eingesetzt? Und der Herr Jesus im Gleichnis in Lukas 19, Vers 14 zeigt, wie sein Volk ihm eine Gesandtschaft schickte mit der Botschaft, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Dann ging Mose weg in die Verbannung nach Midian. 2. Mose 2, Vers 15. Und der Herr Jesus zeigt in Lukas 19, Vers 12, wie er dann weit weg gehen sollte in ein anderes Land. Apostelgeschichte 1, Vers 10. Die Himmelfahrt. Der Herr Jesus ging weit weg. In der Zeit der Verwerfung durch sein eigenes Volk heiratete Mose dann eine Frau aus den heidnischen Völkern, Zipora. 2. Mose 2, Vers 21. Genau in der Zeit, in der Israel als Volk die Herrschaft des Messias abgelehnt hatte, hat der Herr Jesus sich mit einer Frau verheiratet, eine gläubige Frau aus dem Heidentum, die Gemeinde. Epheser 5, 22 bis 31 zeigt, dass die Frau des Messias ist. Und sie besteht aus hauptsächlich heidnischen, nicht jüdischen Gläubigen. Und natürlich aus all den Tausenden von Juden. Aber das ist eine kleine Minorität in den vergangenen 2000 Jahren. Also die Gemeinde, die Kirche, bestehend aus allen wahren Gläubigen, ist heute die Frau des Messias. Dann nach langer Zeit ging Mose wieder zurück zu seinem Volk, um nach ihrem Wohl zu sehen. Es waren dann wieder 40 Jahre vergangen. Und nach langer Zeit sollte Gott sich Israels wieder annehmen in der Endzeit. Hesekiel 34, 11 bis 12, dort wird das vorausgesagt, dass Gott dann Israel nach langer Zeit wieder heimholt in ihr Land. aus der Zerstreuung in ihr Land zurückführt. So wie dann Mose Israel aus Ägypten ins Land Kanaan führen sollte. Aber Israel musste durch schwere Gerichte hindurchgehen damals, die 10 Plagen über Ägypten. Dabei aber Gottes bewahrende Durchhilfe erleben. 2. Mose 7 bis 12. Und so sagt uns die Offenbarung voraus, Offenbarung 6 bis 19, wie Israel in der Zukunft durch schwere Gerichte hindurchgehen wird, um schließlich dann im eigenen Land zur höchsten Herrlichkeit kommen zu können. Matthäus 24, die Ölbergrede, zeigt das alles auch auf. Am Ende der Plagen kam Gott persönlich nach Ägypten. 2. Mose 12 sagt nämlich ausdrücklich, dass Gott durch Ägypten hindurchgeht. Und er sagt, sehe ich das Blut an den Türen, so werde ich an euch vorübergehen. Gott kam nach Ägypten und so wird der Herr Jesus persönlich zurückkehren auf diese Welt, wenn am Ende dieser Gerichte über die Welt, um dann Israel endgültig zu befreien. Jesaja 10, Vers 22 bis 25 spricht über diese letzten Gerichte der Zukunft und vergleicht das mit der Befreiung aus Ägypten. Jesaja 11, Vers 16, desgleichen. Die letzte Befreiung Israels wird verglichen mit der Befreiung damals aus Ägypten. Und in Jesaja 31, Vers 5 wird die Wiederkunft Christi beschrieben bei Jerusalem. Und da heißt es, ich lese das vor. Jesaja 31, Vers 5. Ich lese schon 4 am Schluss. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu streiten. Der Herr Jesus kommt nach Sacharja 14 zuerst auf den Ölberg und dann geht er hinüber auf den Nachbarberg, den Tempelberg, das ist der Berg Zion. Und jetzt Vers 5. Jerusalem in der größten Not der Gerichte, gleich schwebenden Vögeln. Also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, schonen und befreien. Das Wort schonen heißt auf Hebräisch Passach. Ist das gleiche Wort wie in 2. Mose 12, Vers 12. Sehe ich das Blut, so werde ich schonend an euch vorübergehen. Passach. Und darum hieß das Fest dann Pessach. Das Fest des schonenden Vorübergehens. Also wir sehen, deckt sich da so wunderbar, was geschehen war, mit dem, was geschehen wird. Weil eben der Herr derselbe ist. Ich bin, der ich war. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Und jetzt ist Zeit für Pause. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Punkt auf dem Blatt, überschrieben mit die Verhärtung des Herzens. Das wissen wir ja aus der Sonntagsschule, nehme ich an, dass das Thema der Verhärtung des Herzens des Pharao eine ganz zentrale Bedeutung hat, sich durchzieht als rote Linie durch diese ganze Geschichte mit den 10 Plagen. Auf dem Hintergrund der Ägyptologie bekommt das eine ganz dramatische, großartige Bedeutung. Zunächst, wenn wir diesen Text durchlesen, stellen wir fest, 6-mal verhärtete der Pharao sein Herz. Das erste Mal ist das in 2. Mose 7, 13. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. 12-mal kommt das vor, zu 12 Gelegenheiten. 2. Mose 7, 13. Und das Herz des Pharao verhärtete sich. Und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Das zweite Mal dann in Vers 22, 8 Vers 15, 19, 32, Kapitel 9, Vers 7. Und dann dramatisch die Wende, 2. Mose 9, Vers 12. Und der Herr, also Jahwe, verhärtete das Herz des Pharao. Und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und die Verhärtung geht dann weiter über Vers 34, dann Kapitel 10, Vers 20, 27, 11, Vers 10, 14, Vers 4. Was uns also auffällt, erst beim 7. Mal kommt die Verhärtung von Seiten Gottes. Vorher hat das der Pharao immer selber gemacht. Übrigens, nicht nur sein Herz wurde in dieser Zeit verhärtet, sondern Kapitel 9, Vers 34 erklärt auch seine Knechte. 9, 34. Und als der Pharao sah, dass der Regen und der Hagel und der Donner aufgehört hatten, da fuhr er fort zu sündigen und verstockte sein Herz, er und seine Knechte. Und das Herz des Pharao verhärtete sich, er und seine Knechte. So auch Kapitel 10, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, gehe zu dem Pharao hinein, denn ich habe sein Herz verstockt und das Herz seiner Knechte. Übrigens, das Wort Knecht auf Hebräisch, Avadim, ist ein Ausdruck, der oft in der Bibel nicht nur Sklaven bezeichnet, sondern politische hohe Beamte. Oder wir haben ja auf Deutsch das Wort Minister zum Beispiel. Aber das kommt von einem lateinischen Wort, das heißt eigentlich dienen. Ein Minister ist oder sollte ein Diener seines Volkes sein. Und so ist das auch in der Bibelsprache, ist Knecht oft, kann sogar ein hoher Beamter bezeichnen. Also der Pharao und seine Knechte bezeichnet hier insbesondere die High Society, die politische High Society in Ägypten. Auch von Gott verhärtet. Und auch sie verhärteten sich selber. Oh, ich merke gerade, dass wir die praktische Seite noch ausgelassen haben. Das ist also nicht so, weil ich denke, die Praxis ist nicht wichtig. Das ist mir unterlaufen. Also wir lassen mal mit der Verhärtung bis hierher. Gehen schnell zurück zum Praktischen. Und kommen dann wieder auf diesen Punkt zurück. Und werden sehen, dass dieser Punkt auch sehr, sehr praktisch ist. Aber der praktische Zugang ist untergegangen. Aber ihr merkt ja, ich habe es beim Aufschreiben als ersten Punkt genommen und dann aus didaktischen Gründen zurückgestellt und dabei vergessen. Israel unter der Herrschaft des Pharao entspricht für uns Menschen heute der Tatsache, dass der Mensch unter der Herrschaft Satans steht. Kolosser 1, Vers 13 erklärt nämlich von den Gläubigen, dass sie errettet worden sind aus der Gewalt der Finsternis. Jeder Mensch ist von Natur aus ein Knecht Satans, steht also unter seiner Herrschaft. Denken wir daran, die Gleichung Pharao, Satan, die ist nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern sehr direkt. Wir wissen ja, dass er sich als Inkarnation des obersten Gottes von Ägypten betrachtete. Und wir wissen ja auch, dass die Pharaonen in ihrem Kopfschmuck eine Schlange trugen. Das war der Geist, der hinter den Pharaonen stand. Und so ist also die Verbindung ist nicht einfach so von ungefähr, sondern ist sehr direkt. Und der Mensch, so unter der Herrschaft Satans, erleidet Druck und Last. 2. Mose 1, Vers 11. Dann aber auch die Härte, 2. Mose 1, Vers 13. Bitterkeit haben wir auch in 2. Mose 1. Und schauen wir mal, wie das so praktisch aussieht, diese Sklaverei, beschrieben in Titus 3, Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das können wir Menschen wirklich aus Erfahrung erzählen. Das ist diese harte Sklaverei unter der Macht der Finsternis. Und auf uns allen lastet von Natur her das Verhängnis des Todes, wie in 2. Mose 1. Römer 5, Vers 12 sagt nämlich, dass das Verhängnis des Todes durch die Sünde Adams in die Welt gekommen ist. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ägypten, der Herrschaftsbereich des Pharao, entspricht dem, was im Neuen Testament oft als die Welt bezeichnet wird. Das ist das Imperium der Schlange. In 1. Johannes 2, Vers 16 sagt Johannes den Erlösten, liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Liebt nicht die Welt. Das ist übrigens nicht ein Aufruf, dass wir keine Freude haben sollten an Schweizer Bergen. Es ist nämlich so, das Wort Welt, Kosmos auf Griechisch, hat im Neuen Testament etwa 10 verschiedene Bedeutungen. Das gleiche Wort. Manchmal bezeichnet das ganze Weltall. Wir sind außer Welt vor Grundlegung des Kosmos. Epheser 1, 3 und folgende. Das ist das Weltall. Dann kann Kosmos bezeichnen die Menschheit. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Und der gleiche Johannes, der das geschrieben hat, schreibt, liebe nicht die Welt. Ja, sollen wir nicht die Menschen lieben, wie Gott sie geliebt hat? Naja, mit Welt meint er hier etwas anderes. Welt bezeichnet auch das System, das Satan aufgebaut hat unter den Menschen, um sie zu beherrschen. Das sind zum Beispiel die Stammesreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Humanismus, Evolutionismus. Und was es alles noch für andere Ismen gibt und auch ohne Ismen. Alles das, was Satan im Umfeld der Menschen aufgebaut hat, was uns irgendwie von Gott fernhalten will, das bezeichnet die Bibel als Welt. Das ist nicht ein Katalog von 10 bis 12 Punkten, sondern noch viel mehr. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Das ist das 3-Punkte-Programm in diesem Imperium der Schlange. Galater 1, Vers 4 sagt aber, und das ist Evangelium, Jesus und unser Herr Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Hier ist übrigens nicht das Wort Kosmos, sondern Aion. Aion bezeichnet speziell den Zeitgeist. Der Zeitgeist steht unter der Herrschaft von Satan. Und Gott hat uns aus diesem Aion, diesem Zeitgeist, herausgenommen durch Jesus Christus. Also, damals kam Gott vom Himmel herab, um Erlösung für Israel zu schaffen. 2. Mose 3, Vers 8, da sagt Gott zu Mose, ich bin herabgestiegen. Und in Johannes 3, Vers 13 bis 16 erklärt der Herr Jesus, dass der Menschensohn vom Himmel herabgestiegen ist. Und dann kommt der Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wie konnte Israel befreit werden? Auf der Grundlage des Blutes des Lammes. Und das gilt nun auch für uns. Kann der Mensch vor dem Gericht Gottes verschont werden? 2. Mose 12, Vers 13. Sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Römer 5, Vers 9 zeigt die Parallele. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Der Zorn Gottes ist ein ganz wichtiger Punkt, vor dem müssen wir gerettet werden. Von Natur aus, wegen unserem sündigen Leben, haben wir Gottes Zorn verdient. So wie das der Zorn Gottes über Ägyptenland kam und wäre auch über die Israeliten gekommen. Und nur weil sie Zuflucht genommen haben und das Blut des Lammes, konnten sie vor dem Zorn Gottes befreit werden. Und wie ging das damals? Durch persönliche Annahme des Lammes. 2. Mose 12, jeder musste das Lamm essen. Nicht kosten, essen. In sich aufnehmen, ganz persönlich. Jeder, Einzelne. Johannes 6, 51, der Jesus sagt von sich, dem Brot des Lebens, wer von diesem Brot isst, das Griechische meint eine punktuelle Handlung dort, den Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Und so gibt es also, wie für Israel damals, Befreiung aus dem System der Welt, Galater 1, Vers 4, Ägypten. Von Satan, entspricht dem Pharao, Kolosser 1, Vers 3, gerettet aus der Gewalt der Finsternis. Und dem göttlichen Gericht, 2. Mose 12, entspricht dann Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Angst mehr vor Gottes Gericht, vor Gottes Zorn. Also, wir sehen, wie diese ganze Geschichte, 2. Mose 1 bis 12, bildet das Evangelium neutestamentlich vor. Es zeigt uns, wie der Mensch von Satans Macht, von der Macht des Zeitgeistes und der Welt und vor dem Gericht Gottes gerettet werden kann. Nun, wir gehen weiter im Praktischen, aber mit dem Thema Verhärtung des Herzens. Jetzt will ich etwas erzählen über den Glauben der alten Ägypter. Die haben sich auch vorgestellt, wie das weitergeht nach dem Tod. So wie die Animisten, von denen wir heute Morgen gehört haben. Die Ägypter lehrten, wenn der Mensch stirbt und dann richtig einbalsamiert wird, mumifiziert wird, das ist ganz wichtig, und begraben wird, dann kommt er ins Totenreich und im Totenreich wird er vor Gericht gestellt. Da wird ihm eine Liste vorgelegt mit Sünden, ein Sündenkatalog. Und wenn er vor Gericht schuldig gesprochen wird, dann droht für ihn die Vernichtung. Aber jeder möchte weiterleben nach dem Tod. Und jetzt ist es ja so, das wussten auch die Ägypter, wenn uns ein Sündenkatalog vorgelegt wird, dann haben wir alle keine Chance. Wie können wir gerettet werden? Nun, die alten Ägypter, im Totenbuch der Ägypter werden diese Dinge beschrieben, da muss der Mensch einfach alle Sünden abstreiten. Das bezeichnet man in der Ägyptologie als das negative Bekenntnis. Jeden Punkt leugnen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Das ist ja so bei uns Menschen, dass unser Herz sehr schnell in gewissen Situationen dann doch bereit ist, etwas zuzugeben. Ja, das merkt man doch bei hartgesottenen Kriminellen. Man hat sie erwischt und so und plötzlich beginnen die alles zu erzählen. Und noch einige andere Dinge aus der Vergangenheit, plötzlich wird das auch noch aufgeklärt. Verbrechen, die schon alle katalogisiert waren, man wusste noch nicht wer, und plötzlich kommt es aus. Das Herz ist dann plötzlich irgendwie bereit zu bekennen. Das ist also, sagten die Ägypter, eine große Gefahr. Das Herz ist bereit, die Wahrheit zu sagen. Aber wenn es das tut, dann hat das den Untergang zur Folge. Was kann man da machen? In dem ägyptischen Totenbuch Darstellungen findet man dieses Gericht vor dem Gott der Unterwelt. Und da ist eine Waage zu sehen, diesen Malereien. Auf der einen Seite, in der einen Waagschale, befindet sich eine Feder. auf der anderen Seite das Herz. Und es ist so, dass die Feder ist in der Hieroglyphenschrift der Ägypter das Zeichen für das Wort Wahrheit. Also das Herz wird mit der Wahrheit konfrontiert. Und jetzt, wenn es spricht, dann ist alles aus. Um dies zu verhindern, praktizierten die Ägypter eine Steinmagie. Mit Hilfe eines Steinskarabäus, das Skarabäus ist ja dieser heilige Käfer, der den Sonnengott oder die Sonnenscheibe symbolisiert. Da dieser Mist, den der Mistkäfer vor sich her stößt, das hat man verglichen mit der Sonnenscheibe. Also dieser Skarabäus hat man den Stein in Herzform. Und dann, wenn man den Toten da einbalsamierte und in die Kiste legte, hat man diesen Stein auf ihn gelegt und hat da Rituale durchgeführt und hat das Herz beschwört, es soll ja nicht die Wahrheit sagen und dass es eben hart bleiben soll wie Stein. Und durch diese Steinmagie mit dem Skarabäus sollte das Herz hart gemacht werden wie Stein. Und wenn das möglich ist, das verhärtete Herz so ist wie Stein, dann wird der Mensch schließlich gerettet. Denn das Herz wird dann nicht aussagen. Also die Theologie der Ägypter, Theologie in Anführungsstrichen, war die: Die Lehre des Heils ist, ein verhärtetes Herz bringt Rettung. Nun, genau dieser Punkt, der so zentral ist in der ägyptischen Religion, wird jetzt hier so in den Mittelpunkt gestellt. Und was zeigt uns 2. Mose 1 bis 16? Ein verhärtetes Herz führt den Menschen unter das Gericht Gottes. Und der Pharao kommt schließlich im Roten Meer, im Schilfmeer, weil er sich sein Herz verhärtet hat. Ich lese aus Sprüche 28, Vers 14. Glückselig der Mensch, der sich beständig fürchtet. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Das ist die biblische Lehre, genau das Gegenteil von der ägyptischen Lehre. Und lesen wir noch den Vers davor, 13. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Das ist die biblische Lehre des Heils. Der Mensch muss Gott seine Schuld bekennen, er muss alles zugeben, alles aufdecken. Dann gibt es die Möglichkeit der Rettung durch das Blut des Lammes. Psalm 95, Vers 7 beschreibt dann die Wüstenwanderung Israels und wie sie da oft verstockt waren. Und da wird gewarnt, Psalm 95, Vers 7, also gerade nach Ägypten: Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und dieser Aufruf wird dann übernommen im Hebräerbrief, wo es auch oft geht um die Wüstenwanderung Israels. Und es kommt vor wie ein Refrain: Wenn ihr seine Stimme hört, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ich habe hier die Stellen aufgeführt. Hebräer 3, 7, 13, 15, 4, Vers 7. Der Hebräerbrief zeigt, die Lehre des Heils ist das Opfer Jesu Christi. Aber der Mensch, der sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Es zeigt uns, dass das zweite Buch Mose kann nur verstanden werden aus eben diese Hintergründe, aus der Situation, wie es wirklich war in Ägypten. Das ist kein Märchen, dass irgendein Israelite dann in späterer Zeit mal erfunden hat. Das entspricht so genau dem historischen Hintergrund. Und wir werden noch mehr sehen. Der Pharao war kein Opfer einer negativen Prädestination. Er hat sich selbst 6-mal verhärtet. Und dann kam Gottes Verhärtung. Das heißt, auch er hatte eine Gnadenzeit und die lief dann ab. Beim siebten Mal war es fertig. Gott hatte aber schon viel früher, 2. Mose 4, Vers 21 zum Beispiel, vorausgesagt, dass der Pharao nicht hören wird. Er wird sich verhärten. Und Gott wird dadurch dies als Anlass nehmen, um seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Aber in diesem Zusammenhang ist wichtig der Ausdruck, der Begriff der Vorkenntnis im Neuen Testament. Prognosis heißt das. 1. Petrus 1, Vers 2, da sagt Petrus zu den Gläubigen, dass sie auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes. Prognosis. Bei der Wetterprognose wird ja nicht bestimmt, dass es heute Sonne gibt, heute Nachmittag. Und am Morgen Regen. Die können das nur zuvor erkennen, aber sie haben keinen Einfluss auf den Ablauf. Das ist ein schwacher Vergleich. Aber Gott, der Allwissende, Yahweh, der nicht im Wechsel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterworfen ist, wusste genau im Voraus, wie es kommen würde. Der Pharao wird das Heil ausschlagen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Petrus 2, Vers 4. Das möchte er. Aber nicht alle Menschen wollen das annehmen. Und so haben wir diesen Ausdruck Prognosis auch noch in Apostelgeschichte 2, Vers 23 und das verwandte Verb, Tätigkeitswort Römer 8, Vers 29. Diesen Abschnitt haben die Reformatoren als die goldene Kette bezeichnet. Schlagen wir mal die goldene Kette auf. Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Merken wir die Reihenfolge. Zuerst kommt die Vorkenntnis. Und dann, aufgrund der Vorkenntnis, hat Gott Menschen zuvor bestimmt, dass sie die Stellung des Sohnes bekommen sollten. Das heißt, Kinder Gottes werden. Gott als Vater kennenlernen. Das ist zuvor bestimmt. Auf der Grundlage von Zuvorkenntnis. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Wir haben den Ruf zur Entscheidung gehört. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Nämlich sobald sie zum Glauben gekommen sind. Und die, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das kommt zwar noch, aber hier ist es schon als vollendet im Heilsplan dargestellt. Merken wir die goldene Kette, Vorkenntnis, Zuvorbestimmung, Berufung, Rechtfertigung, Verherrlichung. Die Prädestination ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel. Und das ist ein Thema, das oft vernachlässigt worden ist. Gut, die Reformatoren haben ja miteinander einige Mühe gehabt wegen diesem Thema. Und es hat dann auch in die andere Richtung Extremismus gegeben, wie die Arminianer. Die sind total von der Bibel weggekommen. Aber es gab einen Kampf eben zwischen doppelter Prädestination, Calvin, das Vertreten, Gott hat gewisse Menschen von Anfang an zur Verdammnis bestimmt. Und da haben viele Reformatoren gesagt, nein, das geht zu weit. Zum Beispiel Bullinger, war ja aus dem Kanton Aargau, Kind von einem Priester, das war so ein Drama in dieser Zeit, gab es ja oft, ist gläubig geworden und er war ein wunderbares Werkzeug Gottes, viel seelsorgerlicher als sein Vorgänger Zwingli. Und er hat gesehen, das könnte mit Genf eine Kirchenspaltung geben. Und dann hat er gesagt zu Calvin, schau, wir haben viel zu lernen von dir. Und hat dann das, was er so positiv fand, die Ehrfurcht vor Gott und die Handhaben des Abendmahls und so, willkommen aufgenommen. Aber er hat gesagt, was die doppelte Präsentation anbetrifft, möchten wir das auf Genf beschränken. Also wir wollen keine Spaltung, aber wir möchten nicht, dass du das zu uns nach Zürich, also ja, die Schweiz bringst. Es war so ein Ringen um die biblische ausgewogene Sicht der Dinge. Aber gerade in der Reformation findet man bei verschiedenen Reformatoren eine tiefe Einsicht in diese Dinge. Und so eben findet man das bei den Reformatoren schon, dieser Ausdruck, die goldene Kette, Römer 8. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. 1. Petrus 3, Vers 9. Und da müssen wir sagen, wer verloren geht, verschuldet dies selbst, wie der Pharao. Gott ruft, aber wer nicht oft zurechtgewiesen, nicht gehorcht, wird zerschmettert werden. Sprüche 29, Vers 1. Das wird uns hier eindrücklich dokumentiert. Wie kann der Mensch gerettet werden? Nur indem er alles zugibt, nichts zudeckt. Das Herz muss die ganze Wahrheit sagen. Und dann wird man gerettet durch das Blut des Erlösers. Jetzt gehen wir zu den 10 Plagen. Die 10 Plagen kann man aufteilen in 3 plus 3 plus 3 plus 1. So ist die Gliederung. Wir haben hier in der Liste Zyklus 1. Nilwasser zu Blut. Daneben immer die Bibelstelle. Zweitens die Frösche. Dann die Stechmücken. Alle 3 Plagen sind ausgelöst durch den Stab Aarons. Aber der nächste Zyklus, Hundsfliegen, Viehpest, Geschwüre, die werden ohne Stab ausgelöst. Und dann der dritte Zyklus, Hagel, Heuschrecken, Finsternis, die werden durch den Stab, also durch die Hand, Stab bzw. Hand Moses ausgelöst. Also schon äußerlich sehen wir, das sind Dreiergruppen. Aber es geht noch weiter. Der vierte Zyklus, das ist nur noch der Höhepunkt. Das Schlagen der Erstgeburt, das wird durch Gott selbst ausgelöst. Gott kommt nach Ägypten. Nun finden wir bei der ersten Plage, da sagt Gott zu Mose, er soll am Morgen früh zum Pharao gehen, wenn er zum Nil hintritt. Und dann soll er ihm diese Plage ankündigen. Die zweite Plage wird im Palast angekündigt, die dritte ohne Warnung. Jetzt beim nächsten Zyklus war es genau gleich. Die Hundsfliegen wurden am Morgen beim Nil angekündigt. Die Viehpest im Palast und die sechste kam ohne Warnung. Dann der dritte Zyklus, der Hagel wurde wieder am Morgen dem Pharao angekündigt, möglicherweise auch beim Nil, aber es wird nicht ausdrücklich gesagt. Und dann die zweite Plage wieder im Palast. Bei der zweiten Plage wird nämlich immer gesagt, gehe zum Pharao hinein. Das ist im Palast. Und bei den ersten jedes Zyklus wird immer gesagt, an den Nil oder vor den Pharao. Und die dritte, in diesem letzten Zyklus, Dreierzyklus, ohne Warnung. Merken wir? Also ganz eindeutig diese Struktur. Jetzt wollen wir auch noch schauen, wie hat der Pharao jeweils reagiert auf diese Plagen. Auf die erste Plage, Nilwasser zu Blut, da hat er sich schlicht geweigert, Kapitel 7, 22. Wollte nicht gehorchen. Bei der zweiten Plage hat er gesagt, ihr könnt gehen, falls die Frösche aufhören. Bei der dritten Plage, 8, 15, hat er sich wieder strikt geweigert. Bei der vierten Plage hat er gesagt, ja schaut mal, ihr könntet ja eigentlich eurem Gott in Ägypten ein Opfer darbringen. Versucht es so mit einer Kompromisslösung, oder? Aber Mose ist überhaupt nicht darauf eingetreten. Gibt es nicht. Wir ziehen aus. Wir werden Gott in der Wüste ein Fest feiern. Das war das klare Ziel. Eben nach Hause, zur Stiftshütte und dann Gott dort dienen. Aber weg von Ägypten. Bei der fünften Plage gibt es wieder eine totale Weigerung, 9,7. Bei der sechsten auch, 9,12. Bei der siebten, da sagt er 9, Vers 28, falls der Hagel aufhört, dann könnt ihr gehen. Bei der achten Plage hat er dann wieder die Idee eines Kompromisses. Einfach die Männer können ausziehen, aber die Kinder bleiben da. Sagt Mose, kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Und dann bei der neunten Plage, da sagt der Pharao, also ihr könnt alle gehen, außer eure Tiere. Sagt Mose, kommt nicht in Frage. Keine Klaue bleibt hier. Wir brauchen Opfer. Und dann bei dem totalen Schlag, wo Gott nach Ägypten kommt, da 12, Vers 31 bis 32, da drängt schließlich der Pharao, geht, geht, ich will auch nie mehr sehen. So, das sind so die Weigerungen oder die Weigerungen und Reaktionen und die Kompromisse des Pharao. Jetzt können wir sehr Praktisches daraus lernen. Also Satan will prinzipiell nicht, dass Menschen frei werden. Also er versucht, was er kann, sie zurückzuhalten. Und wenn es nicht geht, dann sagt er, also gut, dann macht Gottesdienst, aber in Ägypten. Ja? Nach dem Zeitgeist. Ihr dürft Gottesdienst feiern, aber bitte nach dem Zeitgeist. Und Mose sagt, kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Dann versucht er es wieder. Nein, ihr dürft nicht gehen. Weigerung, Weigerung. Und schließlich sagt er, ja gut, also, sollen doch die Männer gehen. Das ist sowieso Brüdersache, oder? Kommt nicht in Frage. Die Kinder da lassen? Nein. Die ganze Familie geht mit. Also Satan versucht wenigstens, sollen doch die Männer gehen, aber die Kinder bitte, die lasst mir. Und die Frauen? Nein, Mose sagt, nein, alle zusammen. Mann, Frau, Kinder, alle zusammen. Hier wird die Familie nicht aufgesplittet. Und dann schließlich sagt er, ja gut, komm, geht alle. Aber bitte ohne Opfer. Also man geht, aber eigentlich ist der Gottesdienst dann inhaltslos. Denn all diese Opfertiere weisen ja hin auf Jesus Christus. Das Lamm und all die anderen Opfertiere, die haben ja alle Kennzeichen, Merkmale, die hinweisen auf Jesus Christus. Also er lässt uns gehen, aber dann möglichst ein inhaltsloser Gottesdienst. Das sind so die Techniken Satans, wenn es geht ums Ausziehen aus Ägypten. Und wir sehen dann auch, das kommt nächstes Mal, wie wichtig dann eben das Schilfmeer war. Gott hätte ja sein Volk dann hinausführen können, den kürzesten Weg nach Israel, da am Mittelmeer entlang. Aber er hat gesagt, Kapitel 13, nicht diesen kurzen Weg. Denn plötzlich gibt es Schwierigkeiten, dann wollen die wieder zurück nach Ägypten. Die sollen durchs Rote Meer und dann runter, sodass gewissermaßen einfach eine natürliche Barriere da ist, dass sie nicht mehr zurück können. Und da hat Gott vorgesorgt. Das Problem ist, jemand kommt aus der Gewalt Satans weg, aber dann plötzlich reut es ihn wegen irgendwelchen Schwierigkeiten im Leben und er sagt, das war doch eigentlich toll. Diese Fische, diese Melonen in Ägypten und dieser Knoblauch, und steht ja so in der Bibel, nicht? 4. Mose. Es gibt ja Leute, die haben fürs Leben gern Knoblauch. Aber da sollte eine Barriere sein, damit sie nicht einfach so schnell wieder zurückkehren können. Man sieht ja auch bei Israel, wie vergesslich die waren. Plötzlich in der Wüste fanden sie, es war so toll damals in Ägypten, diese Fleischtöpfe. Die haben das vergessen, das war ja brutal. Und so gibt es auch Menschen, die vergessen manchmal, was war das unter der Herrschaft von Satan zu leben. Das ist brutal. Und wollen doch trotzdem wieder zurück. Also wir werden sehen, diese Barriere des Roten Meeres, das war dann auch noch eine ganz wichtige Sache. Dass wirklich Brücken abgebrochen werden zum früheren Leben, damit man nicht zurückkommt. Ja, jetzt machen wir aber wohlverdiente Pause. So, wir kommen zum letzten Teil. Das ist immer der schwierigste Teil. Wir sind alle müde. Ich bin auch gesundheitlich etwas reduziert. Aber wir wollen uns Mühe geben, dass wir das auch möglichst wach durchkriegen. Nochmals zu den Reaktionen. Also ich denke, das ist sehr aktuell, diese Verhandlungen, diese bilateralen Verhandlungen, die der Pharao mit Israel versuchte durchzubringen. Opferung in Ägypten, nur die Männer gehen und dann ohne Opfertiere. Gerade was der Vorschlag nur die Männer sollen gehen anbetrifft. Mose wollte die ganzen Familien beieinander. Und das ist doch auch im Zeitgeist heute, dass man die Gemeinde splitten will. In die Jugend und die Alten. Das spricht nicht gegen Jugendarbeit. Aber dass Gemeinde, Gottesdienst, nach Gottes Plan, das soll eine Sache sein, die die ganze Familie umfasst. Die kleinen und die großen Männer und Frauen. Gott will ganze Familien. Das zieht sich auch durch die ganze Bibel hindurch. Wir denken, die Rettung in der Arche. Gott wollte ganze Familien beieinander haben. Und Paulus sagte auch dem Gefängniswärter, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Es ist ganz wichtig, dass wir das nicht zulassen, dass die Gemeinde eben aufgesplittert wird in verschiedene Gruppen. Und ich glaube, das mit der Opferung in Ägypten haben wir auch verstanden. Also wenn wir Gottesdienst als Disco und so weiter, ich habe das heute Morgen ein bisschen angetönt, das ist absolut unakzeptabel. Mose sagt, so geht das nicht. Wir gehen raus. Wir trennen uns von Ägypten. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Tabelle. Wir wollen jetzt diese Plagen anschauen, wieder auf dem Hintergrund der Ägyptologie, der ägyptischen Religion. Warum das Gericht über das Nilwasser, das zu Blut wurde? Die Ägypter verehrten Hapi oder Apis, ein Gott mit Stierkopf. Das war der Gott der Nilüberschwemmungen. Nicht wahr? Die Nilüberschwemmungen, die waren ja sehr wichtig für das Leben in Ägypten. Diese Nilüberschwemmungen brachten den fruchtbaren Schlamm und dann wurde da hineingesät und das sicherte gewissermaßen das Leben in Ägypten bis in jüngste Zeit hinein. Und die Sowjetunion hat das dann kaputt gemacht mit dem Aswan-Staudamm. Das ist eine Katastrophe, was die da denen aufgebürdet haben. Aber das nur nebenbei. Aber anstatt dem Schöpfergott die Ehre zu geben, dass er nach Apostelgeschichte 14 den Heidenvölkern fruchtbare Zeiten und Regen und so weiter gegeben hat und Freude, haben sie die Nilüberschwemmungen als Gott verehrt. Oder auch Isis wurde als Göttin des Nils verehrt. Chnum, Gott mit Wiederkopf, wurde verehrt als der Bewacher des Nils. Und nun Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sagt, jetzt soll die Quelle des Lebens in Ägypten soll zu einem Fluch werden. Da wurde deutlich, wer das letzte Wort spricht in Ägypten. Das war also ein Gericht über diese falschen Götter. Dann kam die Froschplage. Die Göttin Heket wurde dargestellt mit Froschkopf. Das ist eine der verschiedenen Gestalten der Göttin Hathor, der Liebesgöttin. Und so hat also der Gott Israels befohlen, diese Frösche sollen zu einer furchtbaren Plage werden für ganz Ägypten, um zu zeigen, dass diese Froschkopfgöttin überhaupt nichts zu berichten hat. Wenn Gott, der Gott der Bibel, befiehlt. Dann kamen die Stechmücken, eine furchtbare Plage für das ganze Volk. Nun, der Pharao wurde ja angesehen als Inkarnation des Sonnengottes Re. Und der sollte den Lauf der Geschichte lenken. und er sollte für das Wohl seines Volkes sorgen. Aber der Pharao konnte das nicht verhindern. Und so wurde er gewissermaßen damit gerichtet. Übrigens, diese Liste ist nicht vollständig, sondern einfach ein paar Anregungen zu zeigen, dass bei jeder Plage Götter Ägyptens betroffen worden sind. Dann bei den Hundsfliegen, ich komme darauf noch zurück, was das soll, da haben wir auch wieder ein Gericht über den Pharao, der ja für das Wohl seines Volkes sorgen sollte. Dort übrigens, da sind wir beim zweiten Zyklus, zweite, dritte Dreiergruppe, da gab es eine Scheidung zwischen Israel und Ägypten. Die Israeliten wurden nicht betroffen. Schlagen wir das auf, 2. Mose 4. Nein, die vierte Plage, aber 2. Mose 8, Vers 21. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so werde ich Hundsfliegen senden über dich und über deine Knechte und über dein Volk und deine Häuser. Sehen wir, wie die Beamten, die Knechte und das Volk unterschieden wird. Und die Häuser der Ägypter werden voll Hundsfliegen sein und auch der Erdboden, auf dem sie sind. Und ich werde an selbigem Tag das Land Gosen aussondern, in welchem mein Volk weilt, dass da selbst keine Hundsfliegen seien, auf dass du wissest, dass ich, Jahwe, in der Mitte des Landes bin. Und ich werde eine Scheidung setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen wird dieses Zeichen geschehen. Und da zeigt Gott, aber ich kann für das Wohl meines Volkes sorgen. So eindrücklich. Die Ägypter werden geplagt, Israel wird verschont. Dann die fünfte Plage, Viehpest, war ein Schlag wieder auf Happi, Gott mit Stierkopf, Hathor, die als Kuh verehrt wurde, eben nebst dem, dass sie ja verschiedene Gestalten annehmen konnte, auch ein Frosch. Chnum war, wie schon gesagt, ein Gott mit Widderkopf. Und Sunu war der Gott der Pest. Aber es wurde deutlich, dass Jahwe, er ist Herr über Viehpest. Dann kamen die Geschwüre. Sechmet war die Göttin mit Macht über Krankheiten. Die konnte das aber nicht verhindern. Und Isis war eine Göttin der Heilung, hatte auch nichts zu berichten. Dann kam die siebte Plage, Hagel, Set, ein sehr wichtiger Gott bei den Ägyptern, war unter anderem der Gott des Sturms. Konnte da auch nichts ausrichten, zugunsten von Ägypten. Nut, die Himmelsgöttin, auch nicht. Osiris, Gott der Ernte und der Fruchtbarkeit, konnte auch nichts tun, denn durch den Hagel wurde ja der Flachs und die Gerste wurde der Flachs zerschlagen, ja? Ein Teil der Ernte wurde da zerstört. Und dann haben wir die Heuschrecken, die alles abfraßen. Das war wieder ein Schlag gegen Osiris, den Gott der Ernte. Dann kam die Finsternis und wir wissen ja, dass insbesondere die verschiedenen Arten von Sonnengöttern in Ägypten eine ganz entscheidende Rolle spielten. Darum war das wieder ein Schlag, speziell gegen Re, den Sonnengott, oder Horus, der auch als Sonnengott verehrt wurde, und gegen Pharao, der als Inkarnation von Ra und Horus Osiris betrachtet wurde. Das ist also ein bisschen verwirrend, oder? Man weiß jetzt nicht, ja, was ist jetzt der Pharao? Ist das Horus oder ist das Re? Die ägyptische Religion ist so paradox, so widersprüchlich in sich. Und im Lauf der Zeit in der Geschichte hat sich diese Religion immer wieder gewandelt. Und da wurden auch verschiedene Götter wieder gleichgesetzt, die früher getrennt waren. Aber das ist etwas ganz Typisches für Heidentum. Dem sagen wir mit dem Fremdwort Synkretismus, Religionsvermischung. Das ist typisch für alle Religionen außer der Bibel. Ja, wir haben doch in der Schule haben wir doch gelernt, Jupiter bei den Römern, das ist das gleiche wie Zeus bei den Griechen. Und Artemis bei den Griechen, das entspricht der Diana und so weiter. Wir haben all diese Götter gelernt, wie die gleichgesetzt werden. Und wir haben wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht. Da muss ich sagen, ja, aber hallo, wie geht das, diese Gleichsetzung? Das waren die Griechen, das waren die Römer. Ja, das war wirklich so. Auch die Römer, die haben, wenn sie ein Volk erobert haben, haben sie mal angeschaut, was haben die für Götter. Da haben sie versucht, das können wir gleichsetzen mit dem, was wir da schon haben, die auch, mit der und so. Und dann war vielleicht einiges da, das man nicht gleichsetzen konnte. Dann haben sie das gleich aufgenommen in das Pantheon. Die Religion war also, der Römer war offen für alles. Da konnte man integrieren. Und da gab es dann das Christentum im Römischen Reich. Und das Römische Reich wollte man ja politisch zusammenhalten durch den gemeinsamen Kaiserkult. Und das haben alle gemacht, außer die Juden. Aber die hatten eine Spezialregelung bekommen. Da gab es effektiv ein bilaterales Abkommen, ganz, ganz außergewöhnlich. Die waren wirklich davon verschont. Aber sonst niemand. Alle mussten den Kaiserkult annehmen. Die Juden, das war sowieso von den Römern aus gesehen ein ganz komisches Volk. Und da muss man spezial behandeln. Auch die Legionären aus dem Judentum, die waren auch komisch. Die wollten nur gewisse Dinge essen und anderes nicht. Und am Sabbat, am Samstag, wollten die nie arbeiten. Die waren sehr verhasst wegen diesen Spezialdings. Aber die waren so auf der Seite. Aber dann kam das Christentum. Und da wollten immer mehr Leute, die sagten, nein, wir räuchern nicht dem Kaiser. Die sagten, sind die verrückt? So dumme kleine Sklaven, sehr viele solche und aus der Unterschicht, die haben sich da bekehrt. Jetzt wollen die so stur sein. Rom ist doch offen für alles. Man durfte all diese Kulte, die aus dem Osten kamen und aus Ägypten, diese Geheimkulte, das war ja in damals. Das durfte man alles praktizieren. Doch kein Problem, aber einfach das andere noch dazu. Aber die waren stur, die sagten, nein, wir räuchern den Kaiser nicht, aber dann müsst ihr vor die Löwen. Ja, dann gehen wir vor die Löwen. Das war für das römische Denken so unmöglich. Wie können die so stur sein? Und schließlich, man hätte ja sagen können, das mit dem Räuchern, das ist ja nur einfach Räucherstoff, ich denke mir gar nichts dabei, ich mache es einfach und dann bekomme ich den Libellus, den Ausweis, ich habe es gemacht und dann ist die Sache erledigt. Und da waren so viele so stur und die haben gesagt, nein, das geht nicht. Und wir sehen, das Heidentum kann nicht verstehen, dass wir sagen, nein, keine Gleichsetzung. Denn das Heidentum kann alles gleichsetzen. Und darum auch die Leute in unserer Gesellschaft, die sagen, ist doch toll, all diese Religionen und Allah im Hinduismus die Götter und so. Letztlich ist ja doch alles dasselbe, oder? Eigentlich wollen doch alle dasselbe. Das sind diese sturen Fundamentalisten, die sagen, nein, ist nicht dasselbe. Aber heidnisches Denken kann alles gleichsetzen, kann alles verbinden, kann alles kombinieren. Und das Bibel sagt, nein, es gibt einen wahren Gott und sonst nichts. Gut, also das ein bisschen zu dieser Problematik, dass eben selber in der ägyptischen Religion so viele Widersprüche da waren, aber das wurde gar nicht als Widerspruch empfunden, sondern als wunderbare religiöse Harmonie. Ja, also jetzt kommen wir noch zur zehnten Plage. Die Erstgeburt wurde geschlagen. Es war ein Schlag gegen Min, den Gott der Zeugung, gegen Heket, die Göttin, die Liebesgöttin, die auch die Göttin der Geburt für die Frauen war. Isis, die als Göttin des Kinderschutzes verehrt wurde. Und wieder gegen den Pharao und speziell gegen den Pharao-Sohn. Denn der Erstgeborene wurde ja getötet. Aber der war ja eine Inkarnation auch wieder vom Sonnengott. Fragt man sich auch, ja, wie geht das? Da ist der Pharao da und dann der Sohn auch noch eine Inkarnation. Wie geht das? War für sie kein Problem. Ich war wenigstens bei den Tibetanern, da gibt es nur einen Dalai Lama aufs Mal. Ja, die müssen ja immer wieder warten, bis der gestorben ist. Und dann gibt es wieder einen neuen Dalai Lama. Aber da musste das irgendwie ja gleichzeitig existieren. Das war kein Problem. Wiederum also ein Schlag Gottes gegen diese Götterverehrung. Und jetzt wollen wir das noch sehen aus einer Perspektive mit den Augen in Ägypten selber. Es waren ja alles Wunder Gottes, übernatürliches Eingreifen. Und trotzdem sieht man Verbindungen zu gewissen Naturphänomenen. Aber auch die ganz normalen, nicht übernatürlichen Dinge in der Natur, die sind in Gottes Hand. Oder wir haben ein sehr weltliches, mechanistisches Denken, oft denken wir, wenn es blitzt, dann sind das einfach so Entladungen und denken gar nicht mehr daran, dass Gott wirklich aktiv das Geschehen der Natur in der Hand hat. Auch die ganz natürlichen Phänomene. Im Buch Hiob wird gesagt, Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme, wenn es ums Gewitter geht. Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal bei einem Gewitter gedacht, Gottes Stimme ist wunderbar? Ja, das ist, weil wir so stark von der Aufklärung her beeinflusst sind in unserem Denken. Wir denken ganz mechanistisch und sehen nicht mehr, dass selbst die Naturgesetze Gottes aktives Handeln sind. Kolosser 1, Vers 17, der Herr Jesus hält alle Dinge zusammen. Gut, das Nilwasser kam ja über die Ufer, August, September. Das waren diese wichtigen Fruchtbarkeit bringende Überschwemmungen. Die wurden aber hier zum Fluch. Und es gibt in Ägypten eine Mikrobe, Flagellates, die kann dann bei zu starken Überschwemmungen zu Überproduktion führen und die führt dann zu Rot, die färbt das Wasser rot. Aber das war ja da so extrem, so furchtbar, dass überhaupt das Wasser nicht mehr zu trinken war. Also man kann es nicht einfach so natürlich erklären, sondern es war in einem, das, was natürlich möglich wäre in einem gewissen Rahmen, war so übertrieben da. Und das führte zu einem Fischsterben. Das wird ja auch gesagt, dass die Fische starben. Ja, und dieses Fischsterben führt natürlich zu Infektion. In Ägypten ist da möglich die Infektion durch den Bacillus anthracis. Und der infizierte natürlich die Frösche. Also diese toten Fische führten die Frösche zur Flucht. Kamen aufs Land. Aber das auch nicht in einem normalen Maß. Das war so extrem. So völlig ungewöhnlich. Das ganze Land Ägypten war überfüllt. Also die Reproduktion war dermaßen abnormal, dass überall die Frösche waren. In allen Haushaltungen, im Backofen drin, im Bett des Pharao waren die Frösche. Das ist abscheulich. Im Ehebett waren die sogar. Das hat aber seine Bedeutung, kommen wir noch darauf. Alles war voll, überall, der ganze Alltag erfüllt von Fröschen. Nun, die Stechmücken, das könnten in Ägypten für die Situation dort speziell die sogenannten Sandfliegen sein. Und das ist dann wieder im Zusammenhang mit der zu hohen Überschwemmung, dass das zu einer starken Brut geführt hat. Aber wieder als göttliches Wunder dermaßen abnormal hoch, dass das ganze Land davon geplagt wurde. Dann die Hundsfliegen könnte man in Verbindung bringen mit einer speziellen Fliege in Ägypten, Stomochus calcitrans. Das macht ja nichts, wir kennen die sowieso nicht, oder? Und auch wieder wegen zu hoher Überschwemmung, starke Brut. Aber jetzt die Folge sehen wir nachher noch. Wir gehen zur fünften Plage, die Viehpest. Als eine Folge, diese Infektionskrankheit als Folge wegen der Infektion der Frösche, die wurden ja, kann man sich vorstellen, mit dem Bacillus anthracis infiziert. Die kamen aufs Land, starben dann in Massen. Und das führte wieder zur Infektion, die Viehpest. Die nächste Plage, die Geschwüre, kann man gerade erklären eben durch durch die Krankheitsübertragung durch diese Hundsfliege. Und dann sind wir bereits im Januar, Februar mit dem Hagel, denn es wird ja erwähnt dort der Flachs und die Gerste. Und die werden gerade in dieser Zeit in Ägypten reif. Und dann die Heuschrecken. Eine Folge von den starken abyssinischen Regen, die zu hohen Überschwemmungen in Ägypten geführt hat. Und dann kommen diese Heuschrecken. Aber auch in einem so furchtbaren Rahmen und genau zeitlich gestaffelt, so wie Gott das vorausgesagt hatte. Also es wird nichts hier natürlich erklärt, sondern wird einfach gezeigt, wie Gott in der Natur Wunder wirkt und übernatürlich wirken kann. Und dann sind wir zeitlich schon ein bisschen weiter. Im März kommt dann der Hamsin auf, das ist der berühmte heiße, unerträgliche Wüstenwind, der so im Allgemeinen 50 Tage dauert im Nahen Osten. Auch in Israel kennen wir den Hamsin. Das ist die Zeit, wo die Leute dann beginnen zu spinnen in Jerusalem. Es ist so unerträglich. Hamsin heißt auf Arabisch 50. Das ist der 50er Wind, der dann eben in einem so schrecklichen Maß gewütet hat, dass durch das Aufwirbeln all des Staubes in Ägypten eben eine greifbare Finsternis entstand. Siehst du, die Finsternis war zum Greifen im Bibeltext. Und dann kam die Erschlagung der Erstgeburt durch Gott direkt. Und das sind wir im Passamonat, Nisan, März, April. Das heißt also, man könnte diese 10 Plagen in den zeitlichen Rahmen von einem halben Jahr einfügen. Gut, also das sind jetzt einige Dinge, das sind einfach Überlegungen, das ist nicht das letzte Wort, das darüber gesprochen worden ist. Aber einfach so, um zu zeigen, was man sich da so denken kann, wie Gott in der Natur Wunder gewirkt hat. Jetzt wollen wir uns aber fragen, was denn dies alles für uns zu bedeuten hat. Prophetisch. Wir schlagen auf 2. Timotheus 3. Da werden die letzten Tage der Christenheit beschrieben. Also die Endzeit. Das ist nach anderen Stellen in der Bibel die Zeit, wenn das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter zurückkehrt. Also wir sind davon sehr direkt betroffen. 2. Timotheus 3. Es handelt sich übrigens um das Testament von Paulus. Denn das hat er aus der Todeszelle in Rom als letzten Brief, als Vermächtnis für die Gemeinde, für den einzelnen Gläubigen geschrieben. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Die eine Form der Gottseligkeit oder Frömmigkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Und dann Vers 8. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Menschen, verderbt in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. Sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch dir von jenen es wurde. 13. Böse Menschen aber und Gaukler oder Wundertäter werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. die letzten Tage der Christenheit. Da sind wir also noch vor der Entrückung. Denn Timotheus wird angesprochen als Vertreter der Gläubigen der Gemeinde. Und es wird gesagt, wie er sich in dieser Zeit, also wie der Gläubige, der einzelne Gläubige sich in dieser Zeit verhalten soll. Es wird nicht beschrieben, das Heidentum. Das wird in Römer 1 beschrieben, mit ganz ähnlichen Worten. Es wird hier beschrieben, wie die Menschen, die durchs Christentum eine Moral bekommen haben, diese in der Endzeit wieder verwerfen. Also einen moralischen Bruch mit der Vergangenheit vollziehen, wie das seit den 60er Jahren bei uns geschehen ist. Das war eine Zeit, die 60er Jahre. Ich mag mich noch gut erinnern, wie ich das trotz des Alters irgendwie sehr, sehr bewusst erlebt habe, dass dieser Aufbruch, diese Stimmung, damals in Zürich und dieses jetzt Schluss mit dem Alten, jetzt ganz neu, ganz anders und Drogen und so weiter. Ja. Und jetzt wird gesagt von dieser Zeit, die Menschen werden so unmoralisch sein. Der erste Punkt dieser 18 Punkte ist eigenliebig. Ein Megatrend heute ist Selbstliebe. Das sagen uns die Meinungsforscher. Der langen Rede kurzer Sinn. In dieser Endzeit wird gesprochen über Jannes und Jambres, die Mose widerstanden haben. Diese Namen finden wir nirgends in 2. Mose. Nirgends in der Bibel. Aber in der aramäischen Übersetzung der Rabbiner, im Targum, 2. Mose 7, Vers 11, werden diese Zauberer dort mit diesen Namen versehen. Also die jüdische Tradition hat die Namen bewahrt. Und im Neuen Testament tauchen sie auch hier auf. Das war eine richtige Tradition. Diese zwei Zauberer, Jannes und Jambres, haben der Wahrheit, haben Mose, dem er das Wort Gottes gegeben hat, Widerstand geleistet. Wie haben sie das gemacht? Sie haben die göttlichen Wunder imitiert. Sie konnten auch die Stäbe auf den Boden werfen, es wurden Schlangen. Sie konnten auch die Hand reintun, dann kamen sie aussätzig raus, wieder rein, sie waren gesund. Sie konnten auch Wasser in Blut verwandeln. Sie konnten auch Frösche vermehren. Sie konnten nicht aus Staub Stechmücken machen. Da sagen sie, das ist Gottes Finger. Es gab Grenzen, wo aus wirklich toter Materie Leben entstehen sollte, da kann Satan auch nicht. Das ist Gottes Ehre. Also, wir sehen diese Zauberer gerade in Verbindung mit den drei ersten Plagen. Und dann verschwinden sie, machen nichts mehr nach. Kommen Sie in den Hintergrund. Also diese letzten Tage, wo diese Zauberer Jannes und Jambres auftreten und Gottes Zeichen und Wunder nachmachen, das ist gerade die letzten Tage, wo die Gemeinde noch auf Erden ist. Jetzt wollen wir das übertragen. Die erste Plage war, der Nil wurde zu Blut. Die Quelle des Lebens und damit der Lebensfreude wurde zerstört, wurde zum Ekel. Und sehen wir das nicht in unserer Zeit, dass Dinge, die Gott gegeben hat als Quelle der natürlichen Lebensfreude, kaputt gemacht werden. Zum Beispiel die Ehe, die Beziehung in der Ehe mit all dem, was es umfasst, in allen ihren Facetten, ist doch von Gott gegeben worden für die Freude des Menschen, dass eine irdische Erfüllung erlebt. Und gerade in der Endzeit erleben wir heute, wie das für so viele Menschen zur Hölle wird. Und so viele Ehen gehen kaputt. 2 von 3 werden geschieden und die dritte ist damit noch nicht garantiert, dass es schön ist. Das ist unglaublich. Und damit auch die Familie Kinder bekommen, das sollte doch etwas sein, was Gott vorgesehen hat, um irgendwie schöne Erlebnisse miteinander zu haben, als Bereicherung im Leben. Kinder als Gabe Gottes. Aber das kann in der Endzeit erlebt man das auf ganz besondere Weise, wie das für viele ein Ekel ist, Familie. Und die Beziehungen kaputt sind zwischen Kindern und Eltern. Und der Beruf, die Arbeit, ist ja etwas, was Gott gegeben hat vor dem Sündenfall. Gut, nach dem Sündenfall kam noch der Fluch der Dornen dazu, der Schweiß. Aber ich meine, jeder, der arbeitslos ist, weiß zu berichten, dass es ein Segen war, zu arbeiten. Aber für wie viele Menschen in unserer Gesellschaft ist der Beruf, gerade auch durch die gesellschaftlichen Zwänge, am Fließband und so weiter, etwas Ekelhaftes geworden. Dass man einfach irgendwie durchstehen muss. Und wo viele Menschen gar nicht schuld sind, dass sie keine Freude haben an ihrer Arbeit, sondern die Arbeit ist wirklich so unmöglich. Und man freut sich auf eines Freitagabend. Aber so schnell ist es wie der Montagmorgen. Also dass viele Menschen erleben, dass das, was eigentlich Gott gegeben hat, auch zu einer irdischen Erfüllung, dass auch Befriedigung gibt. Arbeit, die ein Ergebnis bringt, bringt auch Befriedigung. Gut, vielleicht würde man sagen, aber wir Christen, wir sollten nicht zu sehr so, ja, uns befriedigen, was wir geleistet haben. Aber sehen wir nicht im Schöpfungsbericht, als alles fertig war, Gott hat seine Werke angeschaut, hat sich daran gefreut. Und Gott möchte auch, dass der Mensch, wenn er Dinge tut, sich dann freut, was jetzt zustande gekommen ist. Es geht nicht um Hochmut, das ist böse. Aber Freude an dem, was wir an Gelingen bekommen haben aus der Hand Gottes. Und für viele Menschen erleben, das ist ein Fluch heute. Und so könnte man also weiterfahren mit Beispielen, wie das sich heute ein solches Nilwasser zu Blutplage auswirkt. Dann haben wir die Frösche. Ich habe ja schon erklärt, Hekt, die Göttin mit Froschkopf, das war eigentlich eine Gestalt von Hathor, der Liebesgöttin. Und die Frösche hängen also zusammen mit Sexualität, aber mit Perverser. Die Frösche, was fällt auf? Die haben keine Kleider. Die sind wirklich splitternackt. Und man muss mal das sexuelle Verhalten betrachten, der Frösche im Teich. Das ist so widerlich. Die liegen alle aufeinander und das sind unabhängig von Geschlecht, alles durcheinander. Das ist wirklich, könnte man sagen, Perversion, Promiskuität im Extremsten. Also Heter- und Homosexualität, alles durcheinander, Partnerwechsel, alles durcheinander. Natürlich, es sind Tiere. Es geht ja um ein Bild in der Natur. Aber was hat das zu bedeuten? Das ganze Land Ägypten war überfüllt von Fröschen. Und die Bibel sagt ausdrücklich sogar im Bett des Pharao. Und sogar bei den alltäglichen Sachen, die springen aus dem Ofen raus. Was hat sexuelle Perversion zu tun mit Sportautos? Wir erleben wirklich, wie unsere Gesellschaft ist so aggressiv, überfüllt von Fröschen. Man kann auf der Straße kaum gehen. Überall sind die Frösche an allen Straßenecken. Und verbunden mit allen möglichen Dingen des Alltags. Und man geht zum Briefkasten, holt die Post und da kommen die Frösche raus. Weh. Ägypten überschwemmt mit Fröschen. Eine schreckliche Plage. Und denken wir daran, die Trennung Israel-Ägypten kommt erst ab der vierten Plage. Israel war genauso betroffen von der Plage wie Ägypten. Und das will uns auch etwas sagen, dass die Frösche machen nicht Halt vor christlichen Familienhaustüren. Aber noch etwas. Die Frösche werden in der Offenbarung auch noch erwähnt. Die kommen ja sonst nur in Verbindung mit Ägypten vor, in der ganzen Bibel, wo über Frösche gesprochen wird. Aber in Offenbarung 16, Vers 13, und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Hier haben wir diese nackten Tiere wieder. Aber es wird hier gesagt, es sind unreine Geister. Und es sind Zeichen, es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun. Ganz Ägypten überfüllt. Da haben wir die totale esoterische Welle. Esoterik ist ein Milliardenmarkt geworden jetzt in der Schweiz. Also da haben wir auch in dieser Hinsicht diese Frösche, die machen von nirgends, nirgends machen die Halt. Die kommen in alle Bereiche des Lebens hinein, in die Kindergärten, in die erste Klasse, zweite Klasse und so weiter, überall. In die Arztpraxis, ja gut, ihr könnt ja selber aufzählen, überall kommen die rein. Und diese Zauberer haben auch das noch vermehrt. Die haben nichts dagegen tun können, die haben es nur noch schlimmer gemacht. Aber wenn wir auf einer Insel wären und nichts von Europa und Nordamerika wüssten, eins können wir aus dieser Stelle ableiten, 2. Timotheus 3. In der Endzeit wird es ein paar Zeichen und Wunder geben. Und wenn wir auch sehen, der Herr Jesus, wenn er über die Endzeit spricht, Matthäus 24 und so vielen anderen Stellen, wo über Endzeit gesprochen wird, immer wieder kommt die Warnung vor Verführung. Und Verführung ist also so, dass man als Gläubiger auch in der Gefahr ist, reinzufallen. Und Paulus hat gesagt, 2. Timotheus 3, Vers 13 haben wir gelesen, böse Menschen, aber und Wundertäter, Goes heißt Gaukler oder Wundertäter, werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also Heiler und so weiter, da gibt es ein Fortschreiten, gewissermaßen wellenförmig. Ja? Was kann man dagegen machen? Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Also was er von Paulus an neutestamentlicher Belehrung hatte. Und dann sagt Paulus in Vers 15, und die heiligen Schriften, die du von Kind auf kennst, Timotheus aus jüdischem Elternhaus kann das Alte Testament. Neues Testament, Altes Testament, Vers 16, alle Schrift ist von Gott inspiriert. Daran müssen wir uns halten. Dann können wir dieser Froschplage entgehen. Also Imitation der Zeichen und Wunder Gottes. Und dadurch wird eigentlich letztendlich Widerstand geleistet gegenüber Gottes Wahrheit. Die Zeichen und Wunder der Apostel, die werden in der Endzeit nachgeahmt. Gut, und Mose als Vertreter der Wahrheit Gottes, wir haben auch gesehen, ist auch ein Bild des Herrn Jesus, wurde geboren wie der Herr Jesus und dann wollte er nach seinem Volk sehen. Seine Wunder, die sind nun in der Schrift fixiert worden mit einem ganz bestimmten Ziel, Johannes 20, Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Also die Zeichen und Wunder des Christentums, die haben wir schon in der Bibel bezeugt. Und die werden in der Endzeit nachgeahmt. Ich komme zur dritten Plage, Stechmücken. Die ziehen Blut heraus. In 3. Mose 17, Vers 11 wird gesagt, das Leben, oder man kann es auch übersetzen, die Seele, ist im Blut. Das heißt natürlich nicht, dass der Sitz der Persönlichkeit im Blut ist, sondern eben Nefesh heißt Leben und auch Seele. Das Leben ist im Blut, aber in der übertragenen Bedeutung symbolisiert es hier die Seele, die angezapft wird. Und heute spricht man von einer Volkskrankheit, wenn es um Depression geht. So viele Menschen werden angezapft von diesen Sandfliegen, was die Seele anbetrifft. Und hier wieder kein Unterschied zwischen Israel und Ägypten. Beide sind betroffen. Und wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, das Problem der Depression auch in der Gemeinde, dann bekommt das doch eben endzeitliche Bedeutung. Aber dann kam die Aussonderung. Israel für sich. Und wir können nun die nächsten drei Plagen als Gruppe in Beziehung bringen mit der Zeit nach der Entrückung, die der Herr Jesus dort bezeichnet, Matthäus 24, Vers 8, als der Anfang der Wehen. Diese scheußlichen Hundsfliegen, die auch Krankheit übertragen, symbolisieren etwas von dieser Gesetzlosigkeit, die Überhand nimmt. Lieblosigkeit, Betrug, Verführung. Matthäus 24, 4 bis 14. Dann kommt die Viehpest, ein Schlag auf den Besitzstand. Bei dem Siegelgericht in Offenbarung 6, 5 bis 6 wird genau das vorausgesagt, wie ein endzeitlicher Schlag auf den Reichtum der westlichen Länder kommen wird. Und dann die Geschwüre. Dort wird gesagt in 2. Mose 9, dass die auch bei den Zauberern ausgebrochen sind. Und dann konnten sie nicht mehr vor Mose stehen. Die schämten sich. Man muss daran denken, bei den Ägyptern in ihrer Religion war ja die Haut und die Schönheit der Haut etwas ganz, ganz Wichtiges. In religiöser Hinsicht. Und die Priester, die haben sich ja kahl geschoren. Und die haben gut auf ihre Haut aufgepasst. Und auch wenn jemand gestorben war, dann hat man die Haut einbalsamiert, damit sie ja nicht verwest. Und jetzt diese Zauber, denen die Haut so wichtig war, da kamen die Blattern raus. Und da wurde wirklich ihr Unverstand allen offenbar. Und das haben wir gelesen, 2. Timotheus 3. Aber sie werden nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der jener es wurde. Zurückverweisen auf Jannes und Jambres. Also in dieser Zeit kommt die Bosheit und Torheit, also die bösartige Torheit des Menschen, dann voll zum Ausdruck. Und dann haben wir die nächste Dreiergruppe. Die entspricht dem, was der Herr Jesus in Matthäus 24, 21 bezeichnet, als die große Drangsal, der Hagel. Und da wird es ausdrücklich gesagt in 2. Mose 9, Vers 18, das war ein so schlimmer Hagel, wie man das seit Gründung des ägyptischen Reiches noch nie erlebt hat. Und genau bei der großen Drangsal sagt der Herr Jesus, Matthäus 24, 21, es wird so schrecklich sein, wie es noch nie war, von Anfang der Welt an, noch je wieder sein wird. Merken wir, wie das sich wirklich eindrücklich deckt. Dann kommt die Heuschreckenplage. In Joel 1 bis 2 wird die katastrophalste militärische Zerstörung Israels in der großen Drangsal beschrieben als eine Heuschreckeninvasion. Durch eine Armee, die so riesig sein wird, wie man das noch nie zuvor gesehen hat. Eine Invasion. Und nach Daniel 11, 40 bis 45 wird das geschehen unter der Führung des Königs des Nordens. In der Bibel immer eine Bezeichnung für Syrien. Israel wird total überrannt werden in der Drangsalszeit. Jesaja 28 bis 29 beschreibt das auch, wie Israel Jerusalem wirklich bis aufs Äußerste durch die Not gehen wird. Und dann haben wir Finsternis. Und eine der letzten Plagen in der Offenbarung, 16, 10 bis 11, ist plötzlich eine tiefste, totale Finsternis, die über das endzeitliche Reich ausgegossen wird. Also es ist die totale geistliche Verdunkelung. Und dann kommt die zehnte Plage, Gott kommt selbst. Und das entspricht in Offenbarung 19, 11 der Wiederkunft Christi, um Israel dann endgültig zu befreien aus der Drangsal. Also wir können das so einteilen, die ersten drei noch unsere Zeit vor der Entrückung, die nächsten drei die Zeit nach der Entrückung, aber vor der großen Drangsal, die nächsten drei die große Drangsal von 3,5 Jahren und dann die Wiederkunft Christi. So, jetzt möchte ich zum Schluss. Ich sehe das so unklar. War ich, habe mich versprochen, oder? Ja. Ich möchte zum Schluss kommen mit vielleicht noch ein paar kleinen Einzelheiten. In Hebräer 11, 23 wird der Glaube der Eltern von Mose so besonders gelobt. Sie haben das liebliche Kind bekommen und da haben sie sich gesagt, das ist so schön, das Kind. Wir sind überzeugt, Gott hat einen Plan mit diesem Kind. Wir haben dann aus Glauben gehandelt, wie können wir dem König gehorchen und trotzdem ihn retten. Sie haben ihn in den Nil gebracht, wie der König das wollte. Aber ein bisschen speziell, ja? Und dann hat das Gott auch diesen Glauben so belohnt, dass Mose schließlich von seiner Mutter gesäugt werden konnte. In der damaligen Zeit vielleicht 3-4 Jahre lang. Und dann ging es an den Hof Ägyptens. Aber als Mose dann groß war, mit 40 Jahren, das wird auch so gelobt in Hebräer 11, 24, da hat er sich dann plötzlich geweigert, ich möchte nicht ein Sohn der Tochter des Pharaos sein. Ich möchte mit diesem Sklavenvolk zusammengehören. Und glaubt, der hat ja eine tolle Bildung gehabt. In Apostelgeschichte 7 wird gesagt, in aller Weisheit der Ägypter unterwiesen. Der konnte fließend Hieroglyphenschrift lesen. Der konnte Mathematik, Astronomie und alles mögliche. Eine wunderbare Bildung. Und dann mit 40 Jahren wird er so und sagt, ich möchte mit diesem Volk zusammengehören. Ein Sklavenvolk, völlig ungebildet. Aber wie kommt es dazu? Ja, da ist die Saat aufgegangen von den ersten paar Jahren. Was hat die Mutter ihm erzählt? Von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und in diesen ersten 3 Jahren, oder 4 Jahren des Säuglings, da hat er also die Lektion mitbekommen für sein Leben. Die Frage stellt sich, wann beginnen wir mit den Kindern mit dem Unterricht? Ihnen die Bibel, ihnen den Erlöser groß und wertvoll zu machen. Es sind diese frühesten Jahre, die sind ganz entscheidend. Und wenn es nicht sofort kommt, vielleicht mit 40, sagen sie dann, ich möchte nichts mehr mit diesem Party um Party am Hof des Pharao. Ich möchte mit diesem Volk zusammen sein, denn es hat die Verheißungen Gottes. Gewaltig. Aber das zeigt etwas über diese ersten paar Jahre. Es ist so wichtig, dass die Mutter Zeit hat in dieser Zeit. Der Glaube von Mose beim Passa und beim Exodus wird gelobt in Hebräer 11, 27 bis 28. Er hat das alles aus Glauben gemacht, dieser Auszug aus Ägypten. Das Leben von Mose ist ja aufgeteilt in 40, 40, 40. 40 Jahre am Hof des Pharao, dann 40 Jahre in der Wüste, dann die Liebesgeschichte mit Zipporah und so, ja. Schöne Geschichte. Und den 2 Kindern und dann 40 Jahre das Volk Gottes durch die Wüste führen bis zum Eingang nach Kanaan. Aber es zeigt uns, die 40 Jahre waren nützlich. Mose konnte gut schreiben. Und er hat dann nicht die Hieroglyphenschrift genommen, sondern die ganz einfache Buchstabenschrift, die kananäische Buchstabenschrift. Und so hat er die 5 Bücher Mose schreiben können. Und er hat diesem ungebildeten Sklavenvolk hat er die ersten 5 Bücher der Bibel geschenkt. Gott hat also seine Ausbildung geheiligt für seinen Dienst. Das ist das Schöne. Er muss nicht alles vergessen. Aber ein Problem war, es wird ja gesagt von Mose, dass er ein beredter Mann war. Und trotzdem sagt er doch Gott, ich kann nicht gut sprechen, ich möchte nicht gehen. Ja, wie soll man das verstehen? Da hat Gott gesagt, ja gut, dann mach das Aaron für dich. Der konnte sehr gut Ägyptisch sprechen. Aber wie war es mit Hebräisch? Der hat ja nur in den ersten paar Jahren hat er Hebräisch gesprochen zu Hause. Der hatte also Mühe, fließend Hebräisch zu sprechen. Ich kann doch nicht zu denen gehen, mein Ivrit, das reicht doch nicht. Dann soll Aaron für dich sprechen. Du sagst ihm auf Ägyptisch, er übersetzt auf Ivrit, ja? Hebräisch. Und so ist es auch gegangen. Aber Mose hat dann Hebräisch so perfekt gelernt, dass er ein literarisches Hebräisch beherrschen konnte. Und so hat er den Pentateuch, die fünf Bücher Mose, in einem perfekten Hebräisch abfassen können. Aber dank eben seiner guten Bildung, für Gott geheiligt. Er musste 40 Jahre in der Wüste Schafe hüten und dann war er fähig, ein Volk zu führen. Er war nicht ein Jäger wie Nimrod, ein Hirte. Die sind ganz anders. Die können eingehen auf die Bedürfnisse von einem Schaf. Und so ist es also eben ein sehr schönes Bild. Wie sieht Führung im Volk Gottes aus? Wir brauchen keine Jäger. Wir brauchen solche, die interessiert sind an Problemen von Schafen. Und dann möchte ich noch hinweisen auf etwas Schönes in Verbindung mit dem Passahlamm. Das sind einfach so ein paar Perlen, die ich noch am Schluss jetzt herausziehe. 2. Mose 12, Vers 6 wurde ja gesagt, dass man 4 Tage vor dem Passa musste jede Familie ein Lamm nach Hause nehmen und bereit machen. Aber da war ja noch die Plage der Finsternis. Und dann kam direkt die Plage mit der Erstgeburt. Die haben also das Lamm reingenommen, 4 Tage vorher, und dann kam 3 Tage Finsternis. Und am 4. Tag kam dann die Schlachtung des Passas. Aber in 2. Mose 10, 23 wird gesagt, dass es war totale Finsternis in Ägypten. Aber in Gosen, bei den Israeliten, war Licht in ihren Häusern. Die hatten das Lamm, die hatten Licht. Und in Offenbarung 21, 23 heißt es beim neuen Jerusalem, es braucht kein Licht, diese Stadt, denn ihre Lampe ist das Lamm. Das sind christliche Familien, die haben das Lamm. Und das ist gewissermaßen das Licht in einer geistlichen Orientierungslosigkeit. Auf Englisch gibt es noch ein schönes Wortspiel, denn Lamb und Lamp, das tönt sogar noch gleich. Aber es geht nur so auf Englisch, ja. Aber so kann man sich es wenigstens merken. Das ist eine Eselsbrücke, um sich das Lamm zu merken. Und dann noch ein Detail. Die Schlachtung des Passa sollte nach Vers 6 zwischen den 2 Abenden geschehen. Das ist deutsch und es ist doch nicht deutsch. Das gibt es ja gar nicht, zwischen den 2 Abenden. Das ist das hebräische Wort Arbaim. Das kann man nicht übersetzen, weil es kein deutsches Wort gibt. Es bezeichnet die Zeit ab der Eindunkelung, wo die Sonne beginnt unterzugehen, bis zur Dunkelheit. Das heißt, in Israel ist das speziell die Zeit von 3 Uhr bis 6 Uhr. Also ab 3 Uhr nachmittags begann die Schlachtung der Passahlämmer in Ägypten. Und wir wissen doch aus Matthäus 27, 46, dass um die 9. Stunde von 6 Uhr morgens gerechnet, ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Die haben also damals in Ägypten schon die Todesstunde des Erlösers durch die Schlachtung der liebgewordenen Lämmer durchgeführt. Das war schlimm für die Kinder. Die haben eine Beziehung bekommen. Die haben nicht einfach, irgendein Lamm ist geschlachtet worden, sondern die hatten 4 Tage das Lamm. In der Wohnung. Wenn wir ein Lamm 4 Tage in die Wohnung nehmen, dann hätten wir also einige Anwärter. Die würden ihr Herz daran binden. Und dann sagt der Vater, und jetzt schlachten wir es. Und wir schneiden ihm die Halsschlagader auf und das Blut muss an die Türe. Das war eine Lektion Gottes, um zu zeigen, was war das, der Tod des Erlösers. Das konnten die Kinder auch mitempfinden. Und dann kam ja diese Nacht. Und der Erstgeborene, das war eine Horrorzeit. Vater. Und wenn es dann doch nicht klappt, ja, Gott hat gesagt, wenn er das Blut sieht, geht er vorüber. Ja, aber ich habe trotzdem Angst. Ja, ob du Angst hast oder nicht, er hat gesagt, wenn er das Blut sieht, geht er vorüber. Es war also unabhängig von der inneren psychischen Verfassung des Erstgeborenen. Er konnte Angst haben und Gott ging von ihm vorüber. Er konnte glücklich sein, dass er verschont wird und Gott ging vorüber. Das ist eine schöne Anwendung auf Menschen, die wirklich den Herrn Jesus als Retter aufgenommen haben. Gegessen. Nicht nur gekostet. Gegessen. Wirklich ihn als Erlöser 100% angenommen. Die ihr Herz wirklich die Wahrheit sagen ließen vor Gott. Nicht verhärtet haben. Und plötzlich bekommen sie wieder Angst und vielleicht gehe ich doch verloren. Und ich weiß ja gar nicht, wie ich in der Zukunft bin. Und dann können wir sagen, ob du jetzt Angst hast oder nicht. Es kommt nur auf das Blut des Lammes an. Es hängt überhaupt nicht daran von dem ab, ob du jetzt in Angst und Bange, ob die Angst und Bange ist. Es hängt ab, ob das Blut an der Tür ist. Fertig. So kann man vielleicht jemanden, der so in Not kommt, wirklich die Sicherheit in Christus vermitteln. Ja, die Zeit ist vorüber.